Ja, hallo zusammen. An diesem 19. September 2016 zum Kandidatengrillen für die NRW-Landesliste hier im Mambel. Herzlich willkommen alle Zuhörer, alle Kandidaten und auch die Leute, die sich das dann im Podcast nachher anhören. Vielleicht bevor wir anfangen, ja, uns hat eben vor einer Stunde oder so eine relativ traurige Nachricht ereilt, dass der Gerald Klaus Bunner, der Faxe, tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde. Ich denke, wir sollten aber trotzdem die Veranstaltung hier heute machen, auch wenn ich einen ziemlichen Kloß auf dem Hals habe. Aber vielleicht sollten wir noch eine weitere Minute machen und ja, im Gedenken an Faxe noch eine Minute schweigen. So, ja, dann nochmal hallo zusammen. Wir haben heute den Joachim Paul, die Sandra Leuers, den Dennis Deutschkemper, den Andreas Honing und den Hans-Jörg Rohwedder hier, die alle für die Kandidatenliste der Piraten in NRW kandidieren, für die Landesliste. Und wollen hier heute ein Grillen durchführen. Vielleicht kurz zum Verfahren, wie wir das auch schon in den vorherigen Veranstaltungen gehandhabt haben. Ich habe hier Stoppuhren vor mir. Ich will jedem von euch Kandidaten zunächst erstmal bis zu 3 Minuten geben, um euch kurz vorzustellen nacheinander. Das würden wir in der Reihenfolge machen, wie ihr euch auch im Wiki eingetragen habt, also mit Joachim anfangen, dann Sandra, dann Dennis, dann Andreas und dann Hans-Jörg. Und im Anschluss können gerne die Zuhörer an das Saalmikro kommen und den Kandidaten Fragen stellen. Wenn Fragen an mehrere Kandidaten gestellt werden, dann würde ich von der Reihenfolge her so verfahren, dass diejenigen, die bisher am wenigsten gesagt haben, zuerst rankommen und dann sozusagen nach der Zeit. Jeder von euch Kandidaten hat insgesamt 15 Minuten Zeit, auf die Fragen zu antworten. Ich stoppe das sozusagen pro Kandidat, wenn ihr anfangt zu reden und halte eure Stoppuhr wieder an, wenn ihr fertig seid, quasi wie beim Schach. Gut, so viel zum Formellen. Gibt es da noch Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Und damit könnte der Joachim jetzt anfangen, sich vorzustellen. 3 Minuten für dich.
Ja, okay, vielen Dank. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Pirat seit November 2009, Mitarbeit im Arbeitskreis Bildungspolitik des Landesverbandes NRW, Ausarbeitung des Programms, Korrekturlesen des Programms 2010, damals noch nicht Kandidat. 2012 bin ich dann auf Listenplatz 1 gewählt worden und kurz darauf, nach dem grandiosen Einzug in den Landtag, auch zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden. Habe das gemacht von Juni 2012 bis August 2015. Habe mich dann so ein bisschen zurückgezogen, weil ich so das Gefühl hatte, dass im Landesverband der Eindruck vorherrschte, man wollte mal ein etwas jüngeres Gesicht. Habe mir gedacht, okay, du demonstrierst einfach mal, dass du nicht unbedingt Klebstoff am Arsch hast und gibst den Fraktionsvorsitzenden Posten frei. habe mich dann aber gleich weiter engagiert. Es gab auch eine tolle Gelegenheit. Daniel Schwert ist ausgestiegen und ich bin aktuell Hochschul-, Wirtschafts- und europapolitischer Sprecher der Fraktion. Das heißt, ich bin in diesen drei Ausschüssen und ich bin noch in einem vierten Ausschuss, nämlich für Kultur und Medien, der Flügelmann vom Lukas Lamler, der da der Sprecher ist. Aber mir macht das Spaß, in möglichst vielen Politikfeldern sprechfähig zu sein. Das bin ich aber nicht, weil ich so geil bin, sondern das bin ich, weil ich absolut geile Referenten habe, die mich in der Fraktion entsprechend auch sprechfähig machen, durch Briefings, was auch immer. Und ich habe mich nach dem Rückzug aus dem Vorstand letzten Sommer hingesetzt, habe ich mir im Herbst angefangen, mal Gedanken zu machen über eine grundsätzliche Piratenhaltung, ob man nicht sowas wie ein Manifest schreiben wollte, weil der Lauer mal sowas gefragt worden ist. Und habe einen relativ elaborierten Text vorgelegt, weil ich der Ansicht bin, dass wir Piraten auf vielen verschiedenen sprachlichen Ebenen kommunizieren müssen und eben nicht nur, ich sag mal, Low-Level, sondern auch das Feuilleton bedienen müssen. Das hat mir nicht unbedingt Freunde eingetragen. Es gab auch eine gewisse Kritik. Aber ich bin der Meinung, zur Vielfalt gehört auch eine Vielfalt in der Sprache. Ja, und ich bin eben bereit, für die Landtagswahl 2017 wieder anzutreten. Die entsprechenden Fachbereiche kennt ihr. Ich bin darauf allerdings nicht festgelegt. Ich mag es, vielseitig zu sein. Das reicht erstmal.
Ja, vielen Dank. Damit bist du auch gut unter der Zeit geblieben. 2:30 etwa. Und als nächstes wäre dann die Sandra.
Ja, ihr kennt mich unter Sandra Lörs. Ich stehe hier mit Cassandra. Ich bin seit 2012, April, kurz vorm Einzug in den Landtag NRW, zu den Piraten gestoßen. Mein Steckenpferd, wisst ihr schon alle, ist Pflegepolitik, aber ich habe da schon ein bisschen was dazu genommen. Ich mache hier in Krefeld zum Beispiel Flüchtlingspolitik, ich bin bei den Helfenden Händen e.V., ich bin eingetragene Helferin der Stadt für Flüchtlingsarbeit. Ja, macht mir alles sehr viel Spaß. Im KV Krefeld war ich schon mal Beisitzerin. 2015 habe ich mich als Oberbürgermeisterkandidatin aufstellen lassen von unserem KV. Der Wahlkampf hat mir sehr viel Spaß gemacht. 1000 Menschen haben mich gewählt. Ich habe in der AG Gesundheit 2012 mitgearbeitet, die dann 2013/14 ein bisschen eingeschlafen ist. Ich habe am Wahlprogramm im Bund mitgearbeitet, was pflegepolitische Dinge angeht. Ich habe am Wahlprogramm in NRW 2012 schon ein bisschen mitgewirkt und jetzt natürlich erst recht. Im Moment arbeite ich sehr eng mit Olaf Wegener und Monika Pieper zusammen. Auch mit Danebot, Hans-Jörg Rohwedder habe ich schon sehr viel zusammengearbeitet. Also ich bin ein Basispirat, der auch immer den Kontakt zum Landtag sucht und sich da auch Hilfe und Anregungen holt. Ich bin 55 Jahre alt, ich bin Mutter einer Tochter und verheiratet. Ich bin staatlich examinierte Altenpflegerin außer Dienst. Und ja, ich beschäftige mich hauptsächlich mit dem Pflegenotstand. Ich bin noch versiert in den Themen Cannabis in Medizin. Da beschäftige ich mich seit einigen Jahren mit. Mein Ehemann ist Cannabispatient, öffentlicher, und daher habe ich da sehr engen Kontakt zu der ganzen Thematik. Ich weiß nicht, was ich sonst noch von mir erzählen soll. Ich bin ein bisschen nervös. Was noch wichtig wäre, wenn ich gleich einfach mal weg bin, dann hat mein Computer mich rausgeschmissen.
Ja, danke Sandra. Ja, und als nächstes wäre dann der Dennis dran mit der Vorstellung.
Ja, hallo. Ja, auch ich habe immer noch den Kloß im Hals, beziehungsweise Kloß ist gut wegen Faxe. Ja, Dennis Deutschkämer, 27 Jahre alt. Die meisten dürften mich kennen. Ich gucke hier gerade sonst mal mit, die fast alle dürften mich kennen, weil ich stellvertretender Vorsitzender im Landesverband NRW bin. Seit 2014 eben im Landesvorstand, seit September 2014 und dann seit Oktober 2015 dann zum Stellvertreter gewählt. Genau, meine Aufgaben sind häufig, Dinge am Arbeiten zu halten, beziehungsweise die politische Arbeit von vielen Leuten zu ermöglichen. Das beinhaltet sowohl die Landtagsfraktion als auch eben die vielen kommunalen Mandatsträger, was da auch Vernetzung anbelangt. Und organisatorisch ist es dann auch, dass ich die Landesparteitage organisiere, zum Beispiel jetzt auch die Aufstellungsversammlung. Am Programm, also was ist jetzt eigentlich, ich bin ja nicht nur irgendwie ein Verwalter, sondern ich mache es ja eigentlich auch, weil wir sind in einer politischen Partei. Und am Landtagswahlprogramm, ich glaube, so sind jetzt 30% ungefähr. 30% kommen jetzt so aus der Feder von mir und dem Felix aus Münster. Ach guck, jetzt habe ich schon den Esel zuerst genannt. Und genau, und das ist mein Themenschwerpunkt, umfasst häufig eben neue Medien, beziehungsweise die sogenannten digitalen Themen. Wir haben das im Landtagswahlprogramm Digitale Gesellschaft genannt, weil eben es viel mehr umfasst als einfach nur 50 Mbit für jeden, wie es manche anderen eben sagen, sondern eben die Automatisierung oder so weiter, das würde Joachim jetzt wahrscheinlich sagen, die Automatisierung und Digitalisierung umfasst eben sehr viele Bereiche in unserem Leben. Und das ist einfach mein Steckenpferd. Da habe ich mein Metier drin, da habe ich mein Wissen drin, weil ich eben selber auch Informatiker bin. Und bin seit 2008 das erste Mal mit den Piraten in Kontakt gekommen, richtig physisch, als ich in Bielefeld auf einer Demo war. Die Partei kannte ich vorher und ich bin aber erst 2013 eingetreten, lange nachdem ich schon aktiv war, als es dann darum ging, auch in Herford einen Direktkandidaten zu stellen. Und da fände ich es einfach unglaubwürdig, wäre ich dann nicht auch als Pirat, oder hätte ich nicht als Pirat Flagge gezeigt. Ne, ich glaube, so ganz kurz zu meiner Person.
Ja, vielen Dank, Dennis. Und als nächstes wäre der Andreas dann an der Reihe.
Ja, schönen guten Abend allerseits. Ja, mein Name ist Andreas Rohnig, oder Andro kurz, oder Pirat Andro auf Twitter halt. Ich bin, da muss ich mal wieder nachgucken, da muss ich mich noch dran gewöhnen, seit einer Woche ungefähr 45 Jahre alt. Und ja, beruflich, der Joachim hat beim Einzug in den Landtag gesagt, jetzt ziehen da auch mal ganz andere Berufsgruppen ein und da kommt ein bisschen Lebenserfahrung irgendwie aus den verschiedensten Bereichen dazu, die da sonst nicht so vertreten sind. Ich glaube, da bin ich der beste Vertreter, weil mein Lebenslauf ist dermaßen bunt. Ich habe beruflich schon so viel gemacht. Ich bin gelernter Kaufmann im Einzelhandel, habe aber dann auch irgendwann bei einer Bank als Projektmanager für Softwareentwicklung mit der UBS in der Schweiz Konditionen verhandelt und bin danach direkt als Monteur für Markisen im Handwerk gelandet. Und ich kenne auch Hartz IV und ich habe schon an der Tankstelle gejobbt. Und also ich habe einen sehr bunten Lebenslauf und viel damit gemacht und ich kann mich in sehr viele Lebenslagen inzwischen reinversetzen, was ich als einer meiner größten Stärken sehe. Und bei den Piraten bin ich letztendlich, ja, da bin ich hingeschubst worden. Irgendjemand, der mich halt diskutieren gehört hat, sagte, hör mal, da gibt's doch jetzt die Piraten, guck dir die an. Und so bin ich 2011 völlig unabhängig von diesem ganzen Hype, der da zu der Zeit lief, drauf gestoßen und bin dabei geblieben. Hab dann letztendlich den Wahlkampf relativ schnell mitgemacht im Landtag, zusammen mit dem Daniel Düngel, und irgendwas muss ich richtig gemacht haben, weil der hat mich dann einfach mitgeschleppt als seinen persönlichen Mitarbeiter, und seitdem arbeite ich halt da im Landtag und habe da so Feuer gefangen inzwischen, dass ich mir gut vorstellen könnte, von der zweiten auch in die erste Reihe zu gehen. So viel erstmal kurz zu mir.
Ja, danke Andreas, und sozusagen last but not least wäre jetzt der Hans-Jörg dran, sich vorzustellen.
Ja, ich heiße Hans-Jörg Rohweider, ich bin ursprünglich Schleswig-Holsteiner, 2005 ins Ruhrgebiet gezogen. Ich war in meiner Jugend schon aktiv Umwelt- und Naturschutz, dann Anti-Atomkraftbewegung, bisschen Antifa auch damals so. Habe die Grünen mitgegründet in Schleswig-Holstein 79, bin dann seit 80 aber wieder ausgetreten nach der ersten Bundesversammlung. War dann in keiner Partei, man kann halt auch außerhalb von Parteien Politik machen. Aber 2009 hat es mir echt gereicht. Und dann kamen die Piraten neu auf und dann bin ich da rein. Ich mache halt Umweltpolitik als Schwerpunkt. Im Landtag bin ich auch im Ausschuss für Haushaltskontrolle. Das ist ein sehr konsensual arbeitender Ausschuss, da gibt es keinen Hickhack. Wir haben da den Landesrechnungshof, der uns die Berichte vorlegt. Und die sind gut durchgearbeitet und gut ausgearbeitet, und da gibt es halt wenig zu diskutieren. Der ist also auch nicht sehr arbeitsaufwendig. Dann bin ich im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz, Verbraucherschutz. Den teile ich mir mit Simone. Die macht da Landwirtschaft, Verbraucherschutz, die macht den Rest. Und dann gibt es noch einen Unterausschuss Klimaschutzplan. Da bin ich dann auch mit drin. Und ich habe ungefähr ein Jahr lang vertretungsweise für den Kai, der ja erkrankt war, Energie und Unterausschuss Bergbausicherheit mitgemacht. Da habe ich dann auch noch Kontakte und bin vernetzt. Ich bin generell relativ gut vernetzt, Mitglied im BUND und NABU, aber auch in der Anti-Fracking-Bewegung und der Anti-Atomkraft-Bewegung. Und lass mich da viel sehen auf Konferenzen und Treffen und Veranstaltungen. Ja, arbeite mit denen auch sehr eng zusammen. Eine ganze Menge kleine Anfragen, über 100 habe ich gestellt im Laufe der 4 Jahre, 4,5 Jahre, die ich jetzt im Landtag bin. Und das ist natürlich ein großer Teil gar nicht von mir alleine, sondern in sehr enger Zusammenarbeit mit den Initiativen und NGOs entstanden. Was soll ich denn noch sagen? Ich lasse es einfach mal dabei.
Ja, vielen Dank, Hans-Jörg. Damit hatten alle Kandidaten Gelegenheit, sich vorzustellen. Das heißt, wir kommen jetzt zu den Fragen. Es gibt ja das Pad, wo im Vorfeld schon eine Menge Fragen gesammelt wurden. Solange jetzt noch keine der Zuhörer an das Saalmikrofon springen, um direkt Fragen zu stellen, würde ich dann eben immer Fragen aus dem Pad an die Kandidaten stellen. Und da das jetzt noch der Fall ist, fange ich mal an mit der Frage, die würde ich einfach an alle stellen. Was wären deine drei wichtigsten Themen für den Wahlkampf? Also mit welchen Themen glaubst du, können die Piraten punkten? Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir in derselben Reihenfolge nochmal verfahren, wie sie im Wiki steht. Das heißt, Joachim darf anfangen und danach Sandra.
Okay, vielen Dank. Noch eine Bitte. Wenn noch mal jemand den Pad-Link in den Chatkanal posten würde. Ich habe den nicht. Und ich sehe gerade sehr viele Kollegen aus dem Landtag im Zuhörerraum. Jetzt finden noch mehrere Grilltermine statt. Bitte um Entschuldigung, wenn ich nicht da sein kann. Ich bin ab morgen Abend bis Donnerstagabend in Berlin. Ich bin im Hochschulausschuss da. Also nicht böse sein, wenn ich nicht rein kann. Wir haben auch Abendstermine. Ja, mit welchen Themen? Mir ist das bei den letzten Wahlkämpfen richtig übel aufgefallen, dass wir immer, ich sag's mal ganz extrem, wenn eine ältere Dame an den Infostand kommt und nach ihrer Rente fragt oder nach der Mütterrente oder sonst so irgendwas und wir texten die mit Snowden und Überwachung zu, dann ist das wenig hilfreich. Ich glaube, wir müssen vielmehr die Werte unserer Partei deutlich machen. Ich glaube, die auch erkannt zu haben. Und wenn ihr gleich dazu Widerspruch habt, dann schreit bitte laut auf. Aber ich meine, es gibt drei zentrale Piratenwerte plus einen vierten. Und die drei zentralen Piratenwerte für mich sind Freiheit, Solidarität und Teilhabe. Die bilden ein Dreieck. Und das Ganze geht natürlich nicht ohne Nachhaltigkeit. Das heißt, da hätten wir auch noch den Umweltaspekt mit drin. Wenn wir jemand, der an den Infostand kommt, klar machen können, dass unsere Politik sich in diesem Dreieck zwischen Freiheit, Solidarität und Teilhabe bewegt, und wir deutlich machen können, dass auch so ein Aspekt wie Rente oder Hartz IV, ich meine, wir haben ja das BGE, aber das ist auch immer das Problem, das BGE droht so ein bisschen zu einer sozialpolitischen Fata Morgana zu werden, wenn wir das nicht anschließen. Ich sag mal, Automatisierungsabgabe, Stichwort in einer Firma mit 300 Leuten Arbeitskräften arbeiten jetzt jede Menge Roboter und die Bahnstraße, die vorher mit 300 Leuten besetzt war, die schmeißen jetzt 3 Leute. Die Frage ist, was machen die anderen 297? Automatisierungsabgabe oder Produktivitätsabgabe. Wir müssen unsere Sozialsysteme natürlich umstellen. Die können nicht mehr nur aus dem Faktor Lohnarbeit und Steuer bezahlt werden, sondern da muss eben auch noch andere Dinge geben. Wenn wir das den Leuten deutlich machen können, dass wir eine positive Vision für die Zukunft haben, dass wir sagen, dass Automatisierung, Digitalisierung eigentlich was unglaublich Gutes ist, weil die Leute sich nicht mehr die Knochen kaputt machen müssen, dass aber dann, wenn du dir nicht mehr die Knochen kaputt machst, ein Ersatz dafür geschaffen werden muss, wenn du nicht mehr malochen gehen kannst und dir eine gewisse Freiheit gegeben werden muss, dass du eigene Dinge tun kannst, dann wären wir einen guten Schritt weiter. Also ich würde mir viel mehr wünschen, dass die Piraten, das ist eigentlich meine Vision, im Bundestag müssen die FDP und die Linken verschwinden und durch die Piraten ersetzt werden, weil die Linken haben nur dieses Solidaritätsding Und die FDP hat nur dieses Freiheitsding, womit natürlich immer die Freiheit des Geldes gemeint ist. Und jetzt höre ich mal auf.
Ja, vielen Dank, Joachim. Dann wäre jetzt die Sandra dran und danach der Dennis.
Ja, die drei Themen, die bis jetzt immer kommuniziert wurden, Datenschutz, Bürgerbeteiligung und Transparenz. Für mich gehört das Wort Freiheit natürlich auch dazu. Wir werden immer mehr in unserer Freiheit eingeschränkt. Wir sollten aber da nicht nur beim Überwachungsthema dran denken, sondern auch bei ganz kleinen Themen, die den Kleinbürger einschränken. Sanktionen bei Hartz IV zum Beispiel. Ich bin ein Befürworter des BGE, weil ich aus der Pflege komme, würde das uns in der Pflege sehr gut helfen. Dann könnte man die Arbeitsstunden in der Pflege ein bisschen kürzen und mit dem BGE den Lohn aufstocken und somit auch wie zum Beispiel Politik als Freizeitgestaltung, aber ernsthafte Freizeitgestaltung nutzen. Welche Themen ich noch für wichtig finde, ist das Thema Umweltschutz und erneuerbare Energien. Ich bin auch gegen die Atomkraft immer schon gewesen. Ich war nur nicht organisiert dort. Ich bin sehr spät politisch aktiv geworden. Mir macht das Ganze sehr viel Freude. Ich bin ein Mensch, der gerne lernt und auch neue Dinge anfasst und sich in neue Dinge einarbeiten kann. Also die Themen, die ich für wichtig halte für die Piratenpartei, habe ich euch genannt. Unter anderem wird das für mich natürlich immer Pflegepolitik bleiben. Als ich aus meinem Beruf ausgestiegen bin, habe ich zu den Pflegekräften gesagt, dass ich versuchen werde, den Weg zu finden, pflegepolitisch was zu ändern. Und damit bin ich bei den Piraten eingestiegen und jetzt angekommen. Und ich finde das toll und ich freue mich auf die Zeit, die da auf mich und andere auch zukommt.
Ja, danke Sandra. Dann als nächstes der Dennis und danach Andreas.
Die drei großen Themen, womit man im Wahlkampf machen kann. Das war doch die Frage, stimmt's?
Ja, ganz genau. Ich kann sie auch mal kurz vorlesen. Was wären deine drei wichtigsten Themen für den Wahlkampf? Also mit welchen Themen, glaubst du, können die Piraten punkten?
Okay, das sind ja nicht unbedingt dann... Also, ich bin jetzt zwar Informatiker und umso sehr oder umso lieb es mir wäre, dass natürlich mit den ganzen digitalen Themen Wahlkampf gemacht werden würde, glaube ich, entspricht das nicht der Lebensrealität. Und da wird uns zwar nach wie vor immer noch die Expertise zugesprochen, das finde ich auch gut so und das sollten wir uns auch bewahren, aber ich denke nicht, dass auf einmal die aktuelle Flüchtlingspolitik und so weiter aus dem Diskurs von 2017 verschwinden würde. Und so glaube ich, dass wir da auf jeden Fall punkten können, weil das ist ein Thema, das hat keine Partei besetzt, das möchte eigentlich auch keine Partei richtig besetzen. Das ist die Frage, wie man das nutzen kann, auch dass es nicht pietätlos ist. Und anders als Joachim sehe ich tatsächlich auch irgendwie so drei Säulen dieser Partei, aber ich nenne sie anders. Ich sehe da andere Säulen, beziehungsweise auf die sich die Partei gegründet hat. Und das war in der Gründerzeit, das war die Bildung, das war die Transparenz und das war die Mitbestimmung, beziehungsweise die Teilhabe. Die Menschen sollten teilhaben, sie sollten mitbestimmen, brauchten dazu aber die Transparenz, nämlich die Daten, die Verwaltung musste sich öffnen und brauchten die Bildung, damit sie diese Daten, beziehungsweise damit sie diese Informationen deuten können, sodass jeder Mensch quasi befähigt ist, in der Politik selber mitzuwirken. Und das, denke ich mal, ist auch das Anliegen fast aller Protestwähler, die es gibt. Die meisten haben das Gefühl, ich werde einfach nicht gefragt, ich werde ignoriert. Und das ist tatsächlich auch da, wo man thematisch ansetzen kann. Man muss nicht einfach nur sagen, ja, wir wollen die Protestwähler wieder zurück oder wir wollen sie irgendwie animieren. So schön der Spruch eben doch ist, nicht ganz so scheiße wie die anderen, ist aber auch relativ inhaltsleer. Und wenn wir das jetzt füllen wollen, dass wir einfach sagen, okay, gemeinsam Flüchtlingspolitik gestalten, das klingt jetzt erstmal noch sehr romantisch, das muss ich natürlich noch weiter ausgestalten, aber vom Grundsatz her, von der Idee, dass die Menschen eben darum wieder gefragt werden, dass die Menschen mit einbezogen werden, wie das jetzt hier alles in diesem Land eben stattfinden kann und gerade in Hinsicht auf die Flüchtlingspolitik, die man eben gestalten kann. Und das zeigt auch, dass die Menschen dabei sein wollen. Das hat sich in Passau sehr gut gezeigt, über die gesamte Hilfsbereitschaft der Menschen hat gezeigt, okay, wir wollen den Menschen helfen, aber bezieht uns bitte mit ein. Und Passau ist dafür auch ein sehr gutes Beispiel, wie Polizei und freiwillige Helfer sehr gut Hand in Hand miteinander arbeiten konnten. Und ich glaube, dass wir das zu irgendeinem Wahlkampfschwerpunkt machen sollten.
Ja, danke Dennis, dann jetzt der Andreas und danach der Hans-Jörg.
Okay, als Pirat halte ich mich ungern an irgendwelche überkommenen Regeln. Ich will das nicht auf 3 beschränken. Das mag ich nicht. Wir haben ein insgesamt sehr gutes Programm und die Verwunderung darüber, dass in Berlin so viele auf dem Wahl-O-Mat bei den Piraten landen, liegt genau daran. Wir sind, glaube ich, sehr, sehr übergreifend, sehr nah an der Lebenswirklichkeit mit all den Programmpunkten, die wir, an all den Themen, die wir haben. Also ich mag nichts davon zurückzustecken, um zu sagen, wir machen nur 3. Teilhabe, soziale Gerechtigkeit, Freiheit, Vielfalt auch, Bürgerbeteiligung, Bildung, Umweltschutz und Nachhaltigkeit, die Flüchtlingspolitik. Das sind alles Dinge, wo wir, glaube ich, ein sehr glaubhaftes Programm haben, dass wir den Leuten gut nahebringen können. Was den großen Unterschied zu den anderen Parteien macht, ist, dass wir eine größere Glaubwürdigkeit haben. Wir sind die, die tatsächlich soziale Gerechtigkeit meinen, wenn wir davon sprechen, während man bei der SPD, die dafür eigentlich gehandelt wird, inzwischen da seine Zweifel haben darf. Freiheit, Vielfalt, Liberalität. Ne, das ist dieser Streit um das Sozialliberale, das wir sind, was ich echt nicht verkehrt finde. Wir sind diejenigen, die tatsächlich liberal meinen und die wirkliche Freiheit meinen für alle Menschen und nicht nur für die, die es sich leisten können. Ich glaube, wir sollten kein Thema da zurückstecken. Wir brauchen uns mit unserem Programm da in keinem dieser Bereiche verstecken. Was wir als Klammer um all das aber ganz nach vorne stellen sollten, ist, dass wir das tatsächlich glaubwürdig und ernsthaft am Menschen orientiert vertreten können.
Ja, vielen Dank, Andreas. Vielleicht auch noch mal kurz, bevor es mit dem Hans-Jörg weitergeht, der Hinweis an die Zuhörer, wenn ihr Rückfragen habt oder ganz andere Fragen, folgt der Mirake ans Saalmikrofon, dann könnt ihr auch gerne direkt Fragen an ein oder mehrere Kandidaten stellen. Und jetzt der Hans-Jörg.
Ja, also da ist die Energiepolitik, das gehört auch mit zur Wirtschaftspolitik. Da haben wir Braunkohle, wir haben die Urananreicherungsanlage in Gronau, wir haben Fracking, die fangen jetzt an mit Kohleflötgasförderung, das nennen sie Traktormechanik und nicht Fracking. Das sind Themen, die wichtig sind und die Bürger bewegen, und wir müssen die Energiewende voranbringen. Eine Bürgerenergiewende, direkte Bürgerbeteiligung, auch finanziell. Und wir müssen hart gegensteuern gegen den Kurs, der im Moment seit 2, 3, 4 Jahren in Berlin gefahren wird mit dem Zerschießen der Energiewende. Das müssen wir deutlich machen, dass wir da ein ganz anderes Konzept haben. Und dass wir uns da auch wirklich von allen anderen Parteien unterscheiden. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, was wir haben. Ein zweiter Punkt ist, dass das geht auch über zu dem, was Joachim gesagt hat. Die soziale Frage, die bedingungslose Grundsicherung, Sandra hatte das auch auf dem Tapet, das ist auch extrem wichtig. Wir werden erleben, dass die digitale Revolution wieder eine Umwälzung auch des Arbeitsmarktes zur Folge hat. Und da müssen wir die Antworten geben. Die Antworten auf die Fragen des 21. Jahrhunderts, und das kann die Linke nicht, weil die Linke mit den Antwortversuchen aus dem 19. Jahrhundert kommt. Wir stehen aber im 21. Jahrhundert und wir müssen Antworten fürs 21. Jahrhundert finden und dazu beitragen, dass die gefunden werden und dass wir eine vernünftige Lösung dieser Fragen kriegen. Der dritte Punkt ist, glaube ich, der im Landtagswahlkampf eine große Rolle spielt und der wichtig ist, ist die Bildung. Die Frage G8, G9. Wie organisieren wir unser Schulsystem? Wie verhindern wir die weitere BWLisierung der Gesellschaft und eben auch des Schulsystems? Das ist ja der Plan mit G8. Da sind die Eltern dagegen und wir sind auch dagegen und wir sollten das zum Thema machen. Dann allgemein Menschenrechte, Integration von Flüchtlingen. Also ich bleibe auch nicht bei 3 Themen stehen. Die Menschenrechte ganz allgemein, die Menschenwürde. Da gehört die Flüchtlingsfrage zu. Wie gehen wir hier mit den Flüchtlingen um? Wie integrieren wir die schnell in die Gesellschaft? Aber auch diese Überwachungsnummern, die sind auch ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Wie kann es sein, dass NSA hier spionieren kann, ohne dass denen was passiert? Wie kann es sein, dass der BND, der keine Inlandsspionage betreiben darf, da mit den ausländischen Geheimdiensten kooperiert und sich die Daten da holt, die er hier nicht legal bekommen kann? Diese ganzen Sachen, das sind unsere Kernthemen auch. Die sollten wir auch mit einbringen. Und die können wir mit all diesen Fragen vernetzen. Die Polizei überwacht und schikaniert die Braunkohlegegner im Rheinischen Revier. Da haben wir die Frage des Überwachungsstatus und der Menschenwürde im konkreten Beispiel gleich mit der Energiewende und im Umweltschutz. Und so kann man so die Themen alle miteinander vernetzen. Und das sollten wir tun.
Ja, vielen Dank, Hans-Jörg. Und jetzt haben wir die erste Frage am Saalmikrofon von der Mirake. Ich würde dich bitten, auch kurz zu sagen, wem du die Frage stellen willst und dich möglichst auf 30 Sekunden maximal zu begrenzen.
Also ich stelle sie einfach mal allen, wobei ich davon überzeugt bin, dass ich von einigen eine passende Antwort bekomme. Ich möchte eigentlich nur wissen, ob ihr wisst, auf welchen drei universellen Grundwerten eigentlich unser Grundsatzprogramm basiert.
Ja, vielen Dank. Jetzt in den weiteren Fragerunden wollen wir ja so verfahren, dass die Leute, die noch am meisten Zeit auf der Uhr haben, sozusagen zuerst antworten dürfen. Und damit wäre der Andreas dran als erstes. Und danach die Sandra.
Oh, jetzt kommst du mit sowas. ich fühle mich gerade überrumpelt. Nimm mal den nächsten erstmal.
Ich glaube, ich habe die gerade schon genannt. Datenschutz, Bürgerbeteiligung, Transparenz.
Okay, und warst du fertig, Sandra?
Yep.
Okay, dann ist Dennis als nächstes dran und dann Joachim und dann Hans-Jörg.
Meiner Meinung nach tatsächlich die ich vorhin auch nannte. Wobei, wenn man sich eben den Gründungsparteitag anschaut, eben doch unglaublich viel an riesiger Block an Bildung reingebaut wurde. Aber nach meinem Vernehmen nach, subjektive Meinung, entspricht es dem eben der Beteiligung, der Bildung und der Transparenz. Und daraus sind viele andere Punkte bei uns entstanden, zum Beispiel eben die Beteiligung ist dann eben zur Liquid-Feedback-Sache, zur SMV-Sache, was wir dann eben parteiintern machen wollten, auch vielleicht extern machen wollten. Und die Transparenz ist dann eben auch, da kommt das Urheberrecht mit rein, der Open-WoW und viele andere Dinge spielen da alle mit rein. Und das sind eigentlich die drei großen Grundwerte, die ich daraus lege.
Ja, danke Dennis. Dann jetzt der Joachim.
Ja, ich muss das nicht extra nachschlagen, weil das ist eine Interpretationsfrage. Ich sage nach wie vor Freiheit, Solidarität und Teilhabe. Freiheit ohne Datenschutz, geschissen. Ne? Teilhabe ohne Bildung, geschissen. Das kann man alles auseinander herleiten. Das ist tatsächlich immer eine Interpretationsfrage. Ich lege meinen Fokus auf die drei Dinge, weil ich glaube, dass ich persönlich die auch im Wahlkampf, am Infostand, wie auch immer, am besten vermitteln kann. Ich glaube nicht, dass wenn irgendein Pirat jetzt drei andere Dinge nennt, dass das nicht aufeinander abbildbar ist. Das kann man schon machen. Wie gesagt.
Ja, danke Joachim. Dann jetzt der Hans-Jörg.
Ihr seid alle viel zu konkret. Hier wurde nach Grundsätzen gefragt. Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit.
Ja, danke. Jetzt würde ich dem Andreas ausnahmsweise nochmal die Chance geben. Das mache ich dann hinterher nicht mehr, weil es ist ja auch ein bisschen Grillen und ihr wollt Politiker werden und dann müsst ihr schlagfertig sein.
Im Prinzip habe ich mich einfach gerade nur abgefragt gefühlt. Ich sag mal, der Wertekanon, so wie ich den in meinem Kopf zusammenbaue, der die Piraten ausmacht, der lässt sich nicht einfach in drei Begriffe fassen. Dazu gehört sicherlich ganz groß Teilhabe für mich, dazu gehört eben tatsächlich die Freiheit. Ob ich jetzt irgendwie drei Begriffe einfach nur runterrassel, die irgendwann mal irgendwo vielleicht festgeschrieben worden sein, das war halt nicht mein Ding, deshalb habe ich jetzt gerade gepasst.
Okay, ja, vielen Dank. Mirake, ich sehe, du bist noch am Saalmikrofon. Ich würde jetzt aber erstmal dem bestenfalls die nächste Frage einräumen, da er noch nichts gefragt hat.
Guten Abend zusammen. Ja, ich stelle mal wieder eine themenspezifische Frage. Ich hoffe, ihr erschreckt euch nicht. Was haltet ihr von der Freigabe sämtlicher Substanzen? Natürlich mit einer Reglementierung. Wie könnte eine Reglementierung aussehen? Könnt ihr Bezug zur Freiheit herstellen und wie würdet ihr das in eure landespolitische Arbeit einbinden?
Ich frage noch mal kurz nach, weil du von Substanzen sprachst. Ich gehe davon aus, dass du von Drogen und Ähnlichem sprichst und nicht von Sprengstoffen.
Entschuldigung, ja, natürlich von psychoaktiven Substanzen spreche ich. Dankeschön.
Ja, alles klar. Nach meiner Uhrliste wäre jetzt sozusagen Sandra als erstes dran und danach Andreas.
Okay, dann lege ich mal los. Bestenfalls, wir kennen uns ja ganz gut und du weißt, dass ich mich in der Cannabis-Schiene ziemlich aufhalte. Also ich war 2013 das erste Mal in Berlin auf der Hanfparade und auch im Hanfmuseum. Dort habe ich mit Steffen Geier gesprochen, der jetzt bei der SPD ist. Und der hat das erste Mal davon gesprochen, dass alle psychoaktive Substanzen freigegeben werden sollten. Dafür bin ich auch, aber eben in einem Rahmen, dass die Leute da nicht noch mehr geschädigt werden, als die Substanz es alleine an sich schon tut. Nicht bei allen Substanzen ist das so, das weiß ich. Aber bei einigen eben halt schon. Ich spreche hier jetzt von Heroin zum Beispiel. Heroin ist ziemlich heftig. Ich habe viele Menschen in meiner Jugend verloren, die an der Nadel gehangen haben. Und deshalb würde ich gerne ein bisschen eingrenzen, die psychoaktive Substanzen zum Freigeben. Also die, die uns kaputt machen und noch kranker machen, als wir schon sind teilweise körperlich, wenn man diese Substanzen nutzt, sollte man vielleicht noch ein bisschen außen vor lassen und noch ein bisschen forschen. Für die Cannabis-Legalisierung bin ich natürlich auch. Und die Herausgabe von zum Beispiel Cannabis wäre in einer Art Coffeeshop möglich. Es gibt hier die Anwendung Cannabis Social Clubs, wo vielleicht auch für Patienten angebaut werden kann, die eben bestimmte Sorten auch brauchen. Der Spaßkonsum sollte anders geregelt werden. Und zwar sollte bei Cannabis zum Beispiel darauf geachtet werden, wie viel Prozent THC drin ist, weil es gibt schon sehr potente Sorten, wo ein THC-Gehalt von 20 bis 24% drin ist. Und das würde ich nicht so gerne auf dem freien Markt sehen, sondern eher auf der medizinischen Schiene. Ich wäre für die Freigabe von Cannabis mit einem THC-Prozentualwert von höchstens 10 bis 12% für den Spaßkonsum und alles darüber für die medizinische Schiene. Mit anderen psychoaktiven Substanzen habe ich mich noch nicht so tief beschäftigt. Ich habe es vorhin schon versucht zu erklären. Heroin würde ich zum Beispiel rausnehmen und auch Crack und die ganz schlimmen Sorten, die uns eben halt mehr schädigen, als sie nutzen.
Ja, danke Sandra. Als nächstes ist der Hans-Jörg dran, dann der Dennis und dann der Joachim.
Ich dachte, ich noch.
Jetzt muss ich mal gerade kurz gucken. Sandra habe ich aufgeschrieben. Ach, Entschuldigung, Andreas, ich hatte dich jetzt übersprungen, natürlich. Andreas, dann Hans-Jörg, dann Dennis, dann Joachim. Entschuldige bitte.
Ja, ich mag dieses Thema nämlich. Ja, also der erste wichtige Schritt ist definitiv zu entkriminalisieren. Die Prohibition hat noch nie weitergebracht. Letztendlich, alles, was verboten ist, macht erstens noch mal attraktiv, das auszuprobieren und zu testen, ob es wirklich stimmt. Das zweite Problem dabei ist einfach, man überlässt es letztendlich einem nicht regelbaren und unkontrollierbaren Schwarzmarkt, was da letztendlich unterwegs ist. Und konsumiert wird auf jeden Fall. Das haben wir ja letztendlich, dadurch, dass es verboten ist, ist ja nicht irgendwie tatsächlich erreicht worden, dass irgendwie der Konsum eingeschränkt wurde. Und ganz im Gegenteil, Portugal hat es ja probiert. Ich meine, Portugal wäre es gewesen und es gibt auch andere Länder, die halt vielleicht nicht ganz so weitgehend alle Drogen freigegeben haben, aber sobald man irgendwo eben nicht mehr diese Einschränkung hat und das verbietet, hat man zum einen die Möglichkeit, tatsächlich eine Kontrolle auszuüben, wie Sandra sagte, was die Qualität angeht, Qualitätskontrollen, wie hoch letztendlich die Konzentrationen der Wirkstoffe da drin sind. Das sind Dinge, die gibt man aus der Hand, wenn man sagt, es ist gar nicht erlaubt. Insofern sollte man da offene Regelungen finden. Und es ist tatsächlich eben in Portugal, wo man, wie gesagt, meines Wissens eine komplette Freigabe gemacht hat, tatsächlich auch zurückgegangen, der Konsum, weil tatsächlich der Reiz des Verbotenen, der Reiz des Unbekannten und dieser Zweifel gegenüber diesen Regeln einfach auch gereizt hat, das doch auszuprobieren. Also ich halte es für eine sehr sinnvolle Sache. Man hat dann ganz andere Möglichkeiten zu kontrollieren, die Leute zu begleiten, die Leute auch zu schützen vor den Gefahren, die da drin sind, wenn es tatsächlich völlig unkontrolliert ist, nur dem Markt geschuldet ist, der einfach nur auf seinen Umsatz achtet und nicht darauf, ob seine Konsumenten letztendlich krepieren. Ganz ungefährlich sind Drogen halt natürlich nicht und dementsprechend muss man da solche Mechanismen auch etablieren können. Das geht aber nicht, wenn man sagt, es ist ganz verboten.
Ja, danke Andreas. Ach, bei dieser Frage würde ich ja am liebsten gleich auch selber antworten, aber das darf ich nicht, da ich nicht kandidiere. Und deswegen ist jetzt der Hans-Jörg dran.
Das glaube ich, dass dich das interessiert. Wir haben in den USA in den 20er Jahren eine Prohibition gegen Alkohol gehabt. Das hat da die Mafia stark gemacht. Das haben die eingesehen und die Prohibition zurückgenommen. Beim War on Drugs, den wir hier führen und den wir verlieren, ist diese Einsichtsfähigkeit irgendwie plötzlich abhanden gekommen. Ich weiß nicht warum. Natürlich brauchen wir eine Regulierung, wir brauchen eine Entkriminalisierung, keine Freigabe. Soweit ich weiß, ist das auch in Portugal so. Da hat man es nicht freigegeben, man hat es entkriminalisiert. Das ist ein großer Unterschied. Wir haben hier bei uns Drogen wie Tabak, Nikotin also und Alkohol, die sind auch reglementiert. Die sind nicht freigegeben. Du kriegst keine Flasche Whisky als achtjähriges Kind im Supermarkt gekauft. Und du kriegst auch kein Päckchen Tabak da oder keine Schachtel Zigaretten. Da ist schon mal eine Reglementierung da. Und für andere Drogen, die härter sind oder mindestens so hart sind wie Alkohol, kann man auch eine noch andere und schärfere Reglementierung einführen. Man kann die zum Beispiel rezeptpflichtig machen, die Sachen. Der Vorteil wäre, dass man, der Staat kann Steuern einnehmen und man kann Verbraucherschutz betreiben in dem Bereich. Im Moment kaufst du auf dem illegalen Markt Sachen, von denen du gar nicht weißt, was drin ist und in welcher Konzentration. Wer hat das gestreckt, durch wie viele Länder ist das gegangen? Mit was für Mitteln ist das gestreckt worden? Das ist eine Katastrophe, was da ist. Und das können wir verbessern und wir können einen ganzen Rattenschwanz an Folgekriminalität, die wir haben. Wir haben jetzt eine ganze Menge Kriminelle, die sind nur deshalb kriminell, weil sie Drogen nehmen. Die sind entkriminalisiert dann. Da haben wir schon mal Gerichte und Polizeien und Staatsanwälte entlastet. Und was war da noch da? Ich wollte noch was dazu sagen. Entkriminalisierung, ja, der ganze Rattenschwanz an Folgekriminalität, die man hat, die Beschaffungskriminalität, die sind wir auch los. Das ist nämlich der große Erfolg in Portugal gewesen. Wir haben fast keine Beschaffungskriminalität mehr da. Es ist überhaupt keine Frage, dass wir da eine andere, ganz andere Regelung und eine ganz andere Herangehensweise brauchen als bisher. Das, was wir jetzt machen, ist komplett gescheitert.
Ja, danke Hans-Jörg und jetzt der Dennis und dann der Joachim.
Ja, der bestenfalls, der kennt sich ja aus, er ist ja in der AG Drogen- und Suchtpolitik. Ich glaube, da brauchen wir jetzt das Für und Wider noch nicht alles wiederholen, aber bestenfalls tatsächlich, ich stimme tatsächlich auch einer sehr großen, beziehungsweise ich stimme dem Modell zu, wie es zum Beispiel mit kontrollierten Abgabestellen gedacht ist und nicht so krass, wie sich das die Grünen zum Beispiel gedacht haben in Friedrichshain-Kreuzberg, sondern eher das Modell der Piraten. Im Großen und Ganzen, beziehungsweise wir haben auch dazu einen Programmpunkt abgestimmt und das ist ja Drogen- und Suchtpolitik und dem stimme ich tatsächlich auch zu, jedem Modul und wie wir es damals gemacht haben, weil das vertreten wir ja im Landtag. Ich glaube, das Für und Wider muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen.
Ja, danke Dennis und zu guter Letzt der Joachim. Vorher noch der Hinweis, falls neue Leute dazugekommen sind im Zuhörerraum, wenn euch Nachfragen entstehen an die Kandidaten oder ihr sie was ganz anderes fragen wollt, seid ihr herzlich eingeladen, einfach ans Saalmikro zu kommen. Ich rufe euch dann auf und dann könnt ihr auch eure Fragen an ein oder mehrere Kandidaten stellen. Jetzt aber erstmal Joachim.
Ja, vielen Dank, Alios. Also ich bin gerade, als der Andro geredet hat, ich habe das mit einem halben Ohr noch mitgekriegt, Stichwort Portugal, in der Küche gewesen, um mir neue Drogen zu besorgen. Also ich kann ihn bestenfalls voll verstehen, es gibt ein Grundrecht auf Rausch. Die Frage ist natürlich, ab welchem Alter? Da kann man dann konstruktiv drüber diskutieren. Ich glaube auch nicht, dass an der Frage momentan irgendwie die Welt geheilt werden kann. Auf der anderen Seite, wenn wir nach Mexiko gucken, wissen wir genau, das sind ja schon fast bürgerkriegsähnliche Zustände, was da passiert. Und ich kann immer nur wieder das sagen, was ich auch im Wahlkampf 2012 gesagt habe. Schaut euch das Beispiel Portugal an. Die haben vor, ich weiß gar nicht, wie lange das war, 2002 oder so, hat die UNO, die UNESCO und die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als Portugal diesen Legalisierungsweg gegangen ist. Das hieß aber nur kontrollierte Abgabe. Was wir momentan haben, ist Reduktion des Schwarzmarktes um 80%. Die Rückfallerquote bei wirklich Abhängigen, also schwere Drogen, Heroin, weil da gibt es auch eine kontrollierte Abgabe für, wo ich mich für aussprechen würde. Die Rückfallerquote ist wesentlich gesenkt worden. Also Portugal ist da auf einem richtig geilen, guten Weg. Und das sollte man sich einfach ansehen. Ich glaube aber nicht, dass an der drogenpolitischen Frage, so leid mir das tut, jetzt die Welt geheilt wird. Ich glaube, es gibt ein paar andere Punkte, die im Wahlkampf wesentlich wichtiger sind, die vorher thematisiert werden. Denn die Drogenfrage, schaut euch mal her und so weiter und so fort, wird wieder zur Diskriminierung der Partei genutzt. Ich würde klar machen, was unser Standpunkt ist. Der ist genügend tief in diplomarbeitsmäßigen Umfängen ausgearbeitet innerhalb der Partei. Den Fokus im Wahlkampf würde ich auf andere Dinge legen, nämlich auf die soziale Frage oder ich sag's nochmal, Teilhabe, wie auch immer, Solidarität, Freiheit, weil Freiheit hat natürlich auch mit Recht auf Rausch zu tun, keine Frage, weil ich das für wesentlich wichtiger halte. Wenn wir uns verzetteln und wenn immer wieder solche, ich sag mal, Teilfragen, die für mich in der zweiten Reihe stehen, ich mache mich jetzt vielleicht unbeliebt, ist mir scheißegal, die in der zweiten Reihe stehen, thematisiert werden, dann wird die Machtfrage nämlich nicht thematisiert und irgendwo sitzt einer irgendwo ganz weit oben auf einem hohen Stuhl, Leder gepolstert, mit einer Flasche Wein in der Hand und einer dicken Zigarre, der lacht. Und das darf nicht passieren.
Ja, danke Joachim. Für euch kurz zur Info, ihr seid alle so, habt doch zwischen 9 und 11 Minuten Restantwortzeit. Jetzt sehe ich den bestenfalls wieder am Saalmikro. Bestenfalls, bitte, mit deiner Frage.
Ja, wenn sich sonst keiner traut, dann frage ich. Anderes Thema, andere Baustelle. Ich hätte gern was gehört von euch, wenn ihr Lust habt, zur Digitalisierung und Verbraucherschutz.
Die Frage geht an alle, das sehe ich richtig, ne?
Jawohl.
Ja, alles klar. Nach dem Zeitkonto, das sage ich jetzt noch mal kurz an, ist als erstes jetzt gleich Dennis dran, dann Sandra, dann Andreas, dann Hans-Jörg und dann Joachim. Dennis, bitte.
Digitalisierung und Verbraucherschutz, sehr schöne Sache. Dazu hatte ich auch sogar schon ein paar Programmanträge gemacht. Die sind auch wundervollerweise alle durchgekommen. Was waren da jetzt? Es waren ein paar abstrakte Themen tatsächlich. Also wenn man so will, gehört Freifunk tatsächlich auch zur Digitalisierung und Verbraucherschutz, dass das überhaupt ermöglicht wird. Zum Beispiel wird in den USA jetzt vorgeschrieben, dass Routerhersteller es unterbinden müssen, dass man irgendwie andere Firmen drauf spielt, was der gesamten Freifunk-Community den Haarzaun drehen würde. Und das gehört zu Verbraucherschutz, aber auch zum Beispiel die geplante Obsoleszenz, also Digitalisierung fasse ich jetzt einfach mal unter Technisierung und die geplante Obsoleszenz, dass eben gesagt wird, okay, dein Gerät hält jetzt einfach nicht mehr so lange, kriegt keine Software-Updates oder kriegt sogar den Totmann-Schalter einprogrammiert im Nachgang, was zum Beispiel bei der PlayStation damals passiert ist. Und das sind, die geplante Obsoleszenz ist ein Riesending. Ansonsten auch was eine schöne Sache ist, beziehungsweise ein schöner Antrag war, ist, dass wir zum Beispiel eine Cloud-Kennzeichnung haben wollen. Ihr habt es vielleicht gelesen, ein Vibrator für Frauen als auch Männer hatte letztens keine Cloud-Kennzeichnung, sage ich jetzt mal. Der hat nämlich seine Daten hochgeladen und geshared mit anderen, so dass man sich austauschen konnte über sein Verhältnis mit seinem Vibrator. Und das gibt es jetzt auch bei Barbie-Puppen, Jacken und überall. Und auch das wollen wir eben haben, also dass da auch der Verbraucherschutz weiter gewahrt wird bei der zunehmenden Technisierung und Digitalisierung unserer Alltagsgegenstände. Das ist jetzt nur ganz klar angerissen, das ist ein Riesenthema.
Jo, danke Dennis. Als nächstes dann die Sandra und danach der Andreas.
Ja, ich bin seit kurzem erst unter euch allen wahrscheinlich jemand, der digital unterwegs ist. Ich denke so 5-6 Jahre, ihr seid alle schon viel länger dabei. Ich bin kein Computer-Nerd. Ich bin für Verbraucherschutz, auch was das Internet angeht, ist eine wichtige Sache. Ich habe nicht viel Ahnung vom Thema, wie ihr hört. Ich fange an zu stottern, weil, wie gesagt, kein Computer-Nerd.
Ja, danke Sandra. Ich nehme an, du warst fertig, ne?
Jo.
Alles klar. Gut, dann als nächster hat der Andreas die Möglichkeit, sich zu äußern und danach der Hans-Jörg.
Digitalisierung und Verbraucherschutz, das ist eine Kombination, die ist sehr offen. Wie man an Roni gesehen hat, der auch von Hölzgen auf Stöckchen ganz viele verschiedene Themen da irgendwo bringen konnte. Die Digitalisierung betrifft uns halt insofern in fast allen Lebensbereichen, vor allen Dingen eben im wirtschaftlichen, im Arbeitsleben ganz stark. Und das.
Andreas, jetzt bist du gerade nicht mehr zu hören. Oh, ich glaube, er ist auch nicht mehr im Raum. Ah, doch, da. Andreas?
Pausier mal die Zeit für ihn.
Ja, das habe ich schon gemacht. Ja, ich würde vorschlagen, dann machen wir jetzt einfach erstmal, bis der Andreas wieder zu hören ist, in der Reihenfolge weiter. Das wäre also Hans-Jörg und danach Joachim. Und dann würde ich dem Andreas, der jetzt mittlerweile auch aus dem Raum scheinbar raus ist, potenziell nochmal die Gelegenheit geben. Deswegen, Hans-Jörg, bitte.
Ja, Schutz der Privatheit. Dass Geräte irgendwohin telefonieren und Daten übertragen ohne meine Zustimmung geht halt nicht. Das ist ein wichtiger Verbraucherschutz- und Datenschutzbestandteil unserer Politik. Das gilt im Übrigen auch für Energieversorgung, für die Smart Grids. Da wird das auch ein Thema sein, wie wir damit umgehen, dass die Daten ausreichend anonymisiert sind, die gebraucht werden, um die Netze stabil zu halten bei einer hohen Volatilität bei Anbietern, also bei Produzenten der Energie und bei den Abnehmern. Aber da gibt's Wege, das ist gar nicht mal so schwierig, das zu machen. Ja, ist ein wichtiges Thema.
Ja, danke, Jörg. Hi, schön, Andreas, dass du wieder da bist. Du warst mittendrin kurz weg. Ich habe dann erstmal weitergemacht, deine Uhr aber angehalten. Wenn du magst, kannst du auch nochmal was sagen.
Ja, irgendwie hat mein Computer mich rausgeschmissen, sorry. Ja, wie gesagt, das ist ein sehr breites Thema und da sind zwei Bereiche zusammen, da kann man sich jede Menge Schweinereien ausdenken. Die Digitalisierung bietet viele Chancen, bietet aber viele Gefahren und das sind die Dinge, über die man nachdenken muss. Letztendlich Verbraucherschutz ist letztendlich das, was die Menschen davor schützt, dass dieser Gewinngedanke in unseren Wirtschaften über dem steht, was letztendlich der Verbraucher an Gegenwert tatsächlich warten kann. Da gibt es so viele Bereiche. Nee, ich bin eigentlich schon wieder raus. Das ist so breit, das kann ich hier nicht im Detail ausführen.
Gut, trotzdem vielen Dank. Als nächstes der Joachim, vorher nochmal der Aufruf. Ich habe gesehen, die Mira G. war eben schon mal am Saalmikro, ist jetzt wieder weg. Also ihr könnt jederzeit gerne auch jetzt schon ans Saalmikrofon hochkommen, falls ihr Fragen an die Kandidaten stellen wollt. Aber jetzt Joachim, bitte.
Ja, ich will mal versuchen, ein konkretes Beispiel zu geben. Ich bin jemand mit dem Alter von 59, der muss auf sein Fett- und seinen Zuckerblutspiegel achten. Und ich war neulich auf einer Webseite und habe mich informiert wegen irgendwelcher Stoffwechselzusammenhänge, irgendwas Physiologisches. Und wechsel danach im Browser in einem neuen Tab, das war der Firefox, eigentlich nicht das private Fenster, auf Facebook, um meinen Account aufzurufen, gucken, was es für neue Messages gibt und krieg auf der rechten Seite in der Spalte eine Werbung eingeblendet für eine Diabetikerberatungsstelle. Der ist mir erstmal der Kitt aus der Brille gefallen. Ein paar Wochen vorher ist mir das nochmal passiert. Und so habe ich mir, weil wir im Wohnzimmer einen neuen Rechner brauchten, wir haben in jedem Zimmer einen Rechner, das gehört sich so für Piraten, bin ich bei Medion gewesen, zum Musik hören und sowas, also sowas mit Soundkarte und Videokarte und so weiter, habe mir ein bestimmtes Modell angeguckt und bin dann auch wieder auf Facebook gewechselt und kriege eine Werbeeinblendung für genau den Rechner, den ich mir vorher angesehen habe. Seitdem benutze ich Facebook nur noch im privaten Fenster vom Firefox oder aber über Tor. Dann kriege ich natürlich oben über die Einblendung, dass ich keine Cookies empfangen könnte und dass mir damit große Vorteile dieser Webseite verloren gehen. Ich sage nur nein, danke, will ich alles nicht haben. Und das Problem, vor allen Dingen bei den Social Networks aktuell, ist, dass den Leuten Leitplanken ein Rahmen vorgegeben wird, in dem sie sich in einem bestimmten Zeitraum, um für die Umgebung attraktiv und anziehungsfähig zu bleiben, immer wieder neu zu erfinden haben. Und wenn ich mein Scheißprofil 3 Jahre lang nicht aktualisieren möchte, weil ich 3 Jahre lang vielleicht mal derselbe bleiben will, dann ist das meine Sache. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt der digitalen Autonomie, der informationellen Selbstbestimmung, dass sowas durchgesetzt wird. Wenn ich nicht Pirat wäre, ich sage das ganz offen, würde ich meinen Facebook-Account sofort löschen. Ich benutze den nur, um politikmäßig irgendwelche Infos rauszuhauen und weil ich weiß, dass ich mit vielen von euch darüber in Kontakt sein kann. Ansonsten würde ich das lassen. Das ist eine massive Verletzung der Individualität, der Identität des Einzelnen. Man ist dazu gezwungen, sich dauernd neu zu erfinden. Ich kann das nicht akzeptieren und wir Piraten müssen das ganz, ganz scharf im Blick haben.
Ja, danke Joachim. Jetzt, ach wunderbar, jetzt haben wir gleich 2 Leute am Saalmikrofon. Ich würde jetzt der Mirake den Vorrang geben und ja, bitte mit deiner Frage und bestenfalls du kämst danach dann dran.
Welche AGs oder AKs würdet ihr fördern? Also jetzt mal vielleicht nicht Joachim und Danebot, sondern die anderen.
Also, welche AGs und AKs würdet ihr fördern an alle Kandidaten außer Joachim und Danebord sozusagen, außer den MDLs, richtig?
Ich fühle mich diskriminiert.
Du darfst auch gerne trotzdem antworten.
Okay, der Joachim wäre auch als letztes dran, weil er am meisten Redezeit schon verbraucht hat. Anfangen würden wir mit der Sandra und dann der Dennis.
Also bei mir logischerweise die AG Gesundheitspolitik und die AG Drogen- und Suchtpolitik.
Danke, Sandra. Dennis?
Also so wie wir es schon in der Vorstandszeit gemacht haben. Alle. Also wir können ja nicht sagen, das ist jetzt viel wichtiger, unwichtiger oder hör mal zu, Mitglied, dein Thema ist jetzt gerade nicht so wichtig, wir wollen das nicht fördern. Also das geht so nicht. Weiß nicht, da fühle ich mich irgendwie auch als Vorstand, wie wir es immer gemacht haben. Immer wenn die AG oder der AK was wollte, dann haben wir es versucht, natürlich so zu unterstützen, wie es uns möglich ist. Also grundsätzlich müssen wir die politische Willensbildung in unserer Partei auf allen Flächen bilden und unterstützen und nicht nur gezielt.
Ich meinte aktiv mitarbeiten.
Ach so. Ja, da sind es natürlich dann die... Ja, in denen ich ja selber, beziehungsweise, ja, die ganzen digitalen Themen, Datenschutz, was haben wir noch? Wir haben ja sogar Arbeits-, beziehungsweise die innerparteilichen Dinge, die technischen Sachen. Wow, Natur und Energie, das ist auch eine Sache von mir, was mich interessiert. Also so meine Steckenpferde würde ich da einfach nehmen. Zum Beispiel der Verbraucherschutz, wie man ja vorhin gehört hat, wo ich ja selber Anträge auch formuliert habe, würde ich bevorzugen. Das wären jetzt einfach die Dinge, wo ich mich persönlich beteiligen würde, Gehen wir jetzt mal weiter davon aus, man kommt in den Landtag, man gewinnt Ausschüsse und eben keine Ausschüsse, die zum eigenen Metier gehören. Dann gehört es sich natürlich, oder es versteht sich von selbst, dass man sich auch in diesen jeweiligen AGs und AKs beteiligt, auch wenn es nicht zum persönlichen Steckenpferd gehört.
Jo, danke. Dann als nächstes Andreas. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wenn Hans-Jörg und Joachim auch was dazu sagen wollen, dürfen sie das nach Andreas natürlich auch gerne noch tun.
Ja, wie gesagt, fördern sollte man natürlich alle. Wenn es um meine persönlichen Präferenzen geht, wäre ich bei der AG Familienpolitik, habe ich bei meiner Vorstellung komplett vergessen und ausgelassen, was so überhaupt da meine Steckenpferde sind. Die Familienpolitik ist inzwischen tatsächlich zu meinem Steckenpferd geworden. Ich hatte eigentlich mich eher so für den wirtschaftlichen Bereich auch interessiert. Das hat sich dann aber durch den Job im Landtag so ergeben, dass Herr Daniel den Ausschuss für Familie, Kinder, Jugend übernommen hat. Und da ich den Bezug mit den zwei Kindern und meinem Engagement unabhängig von den Piraten in Elternbeiräten halt hatte, habe ich da sehr schnell einen Fuß in die Tür gekriegt und habe festgestellt, das ist tatsächlich ein sehr spannendes und wichtiges Thema. Bin ich halt bei der Familienpolitik gelandet. Die Wirtschaft ist das, wo ich auch eigentlich herkomme, von meinem politischen Interesse her. Das wäre das Zweite, was mir am Herzen läge. Und halt eben Bildung. Das sind so die Themen, die einen Familienvater mit zwei Kindern eigentlich immer interessieren dann.
Ja, danke Andreas. Hans-Jörg, möchtest du auch was zu der Frage sagen?
Also persönlich ist es auch eine Zeitfrage. Ich kann eigentlich nur den einen AK unterstützen, den wir hier haben, und selbst den nur begrenzt in meinen Themenbereichen, und das ist der AK Kulmf. Und generell muss natürlich alles, was wir irgendwie auf die Beine stellen können im Moment, wo die Aktivitäten doch ziemlich überschaubar sind, muss alles, was irgendwo sich regt und bewegt, gefördert werden.
Ja, danke. Und dann jetzt hat auch der Joachim noch die Gelegenheit.
Ja, ich mach's kurz. Also ich würde mal sagen, komischerweise in all den Bereichen, wo ich gerade in den Ausschüssen bin. Also Hochschule gegen die Ökonomisierung der Bildung, im Wirtschaftsausschuss und im Europaausschuss, weil man in diesen Ausschüssen den etablierten Parteien Rot, Grün, Gelb, Dunkelrot fantastisch in den Arsch treten kann.
Ja, danke schön. Und dann hätten wir wieder den Bestenfalls am Saalmikro mit einer weiteren Frage.
Ja, ich finde es traurig, also, dass wir das zu zweit teilen hier, beziehungsweise zu dritt. Die Fragen waren eben scheinbar zu unkonkret, haben wir vielleicht was Konkreteres. Ich hatte es auch bei einem anderen Grund schon mal gefragt. Der Kauf von Monsanto, von Bayer, könnt ihr da was in Sachen Nachhaltigkeit und zu TTIP vielleicht auch noch eine Verbindung schaffen? Und was seht ihr da für Möglichkeiten im Landtag, da zu agieren?
Ja, danke. Vielleicht noch mal kurz die Reihenfolge vorab für die Kandidaten. Anfangen würde jetzt von Zeitkontrolle her die Sandra, dann der Hans-Jörg, dann der Dennis, dann der Andreas und dann der Joachim.
Okay, Monsanto und Bayer. Ich habe die Petition unterschrieben. Ich weiß, worum es geht, dass Monsanto da ein Düngermittel rausbringt, was krebserregend ist und was eigentlich die ganze Menschheit bedroht. Und es hätte nicht sein dürfen, dass Bayer Monsanto mit übernimmt. Das ist ganz schlecht für uns alle auf der Welt. TTIP, ja, ist alles schlecht für uns. Diese geheimen Gerichtsverhandlungen, die da stattfinden können, sind mit Sicherheit nicht gut für uns. Ja, mehr kann ich zu dem Thema nicht sagen.
Dankeschön, Sandra. Vielleicht noch ganz kurz. Ich stimme dem bestenfalls absolut zu. Wir haben 21 Zuhörer hier. Kommt bitte gerne ans Saalmikrofon hoch. Ach, wunderbar, der Jürgen kommt schon hoch. Jürgen, noch einen kleinen Moment. Ich würde den anderen Kandidaten eben noch die Gelegenheit geben, auf die Monsanto-Bayer-TTIP-Frage zu antworten. Dann kannst du deine Frage stellen. Als nächstes der Hans-Jörg und danach der Dennis.
Ja, da wächst zusammen, was zusammen gehört, und das ist richtig scheiße. Im Landtag kannst du da wenig zu machen. Du kannst vielleicht versuchen, wenn irgendwas Neues aufpoppt in dem Zusammenhang, kurz vor einer Plenarwoche dazu eine Aktuelle Stunde zu machen. Aber der Landtag hat da keine Einflussmöglichkeiten. Also wir können nicht, auch wenn Bayer in Leverkusen sitzt, offiziell da im Landtag jetzt ein Gesetz, so ein Anti-Monopol- oder Antitrust-Gesetz machen und ein Entflechtungsgesetz. Das funktioniert nicht, weil das weltweit agierende Konzerne sind. Trotzdem kann man das unter Umständen mit ein bisschen Glück und wenn das der zeitliche Rahmen passt, der zeitliche Ablauf passt, das thematisieren. Synergien, die sich versprechen, sind gut für die betriebswirtschaftlich gesehen und das heißt, die sind schlecht für den Rest der Menschheit. Die produzieren Saatgut, das genetisch verändert ist, das auf bestimmte Ackergifte halt nicht mehr reagiert. Und das heißt, dann können sie unbegrenzte Mengen an Ackergiften auf ihre Felder streuen, ohne dass ihre Feldfrucht davon beschädigt wird. Das hat katastrophale Auswirkungen auf Wasser- und Bodenqualität, auf die Qualität der Nahrungsmittel. Und es setzt auch die Bauern in eine größere Abhängigkeit. Also die Landwirte halt, die müssen das Saatgut kaufen, die müssen die dazugehörigen Unkrautvernichter kaufen. Und das ist absolut alles nicht mehr tragbar.
Ja, danke Hans-Jörg. Als nächstes der Dennis und danach Andreas.
Ich hoffe jetzt, dass ich die Frage richtig verstanden habe. Also grundsätzlich muss das nicht Schlechtes sein, wenn sich zwei Firmen zusammenschließen. Jetzt ist es nur gerade eben so, wenn sich der Bayer-Konzern und Monsanto zusammentun, dass einfach der größte Agrarkonzern daraus entsteht. Und also das ist nicht nur die Angst, sondern das wird dann eben Fakt. Und das bringt uns natürlich weiterhin zur Monopolisierung. Und gerade eben Monsanto mit seinem Pestizid Roundup heißt das, glaube ich, was ja auch in den USA nicht unbedingt die besten Erfahrungen in der Natur hinterlassen hat, würde dann eben hier auch noch in Deutschland besseren Fuß fassen, weil dann gäbe es ja zwischen Bayer und Monsanto keine Konkurrenzsituation mehr, beziehungsweise nur noch die firmeninterne Konkurrenz. Und es ist dann einfach schon, also wie eben die Landwirte zu Recht ansagen, der Markt der Saatguthersteller wird dann unter weniger aufgeteilt. Und das kann zwangsläufig zu höheren Preisen für Lebensmittel führen. Das kann aber auch eben zu niedrigeren Standards bei bei Pestiziden oder Saatgut eben führen. Ich versuche das jetzt gerade irgendwie mit dieser ganzen TTIP-Sache in Verbindung zu bringen. Gehen wir jetzt mal davon aus, TTIP kommt durch. Und Bayer und Monsanto sind sowieso ein Konzern. Gut, ich glaube, so viel wird sich da nicht ändern, außer dass gegebenenfalls unsere Standards abgesenkt werden. Also davon gehe ich jetzt aus, dass wenn TTIP hier durchkommen sollte, dass eben die europäischen als auch eben die deutschen Standards von Qualitätssicherung und so weiter herabgesenkt werden. Und das kann dann natürlich auch nochmal weiter bei Saatgut als auch eben bei Pestiziden Einzug halten. Ansonsten, ja.
Ja, danke Dennis. Und jetzt der Andreas und danach Joachim.
Also in solchen Umweltsachen kann man Leute wie ein Dannewort, der da wirklich Fachmann ist, eigentlich nicht toppen. Es ist halt tatsächlich auch so, ich habe zu dem Zeitpunkt halt nachgelesen, dass die eine oder andere Stimme hochkam. Ja, aber besser ist doch in deutscher Hand, dann haben wir ganz anders die Hand drauf. Nee, haben wir eben nicht. Weil wenn man sich dann mal anschaut, wie die Beteiligungsstrukturen bei dem Bayer-Konzern sind, der größte Anteil der Aktionäre sind halt US-amerikanische Investoren. Und letztendlich, der Konzern sitzt trotzdem da und wird nach deren Recht letztendlich handeln können. Und TTIP macht es mit Sicherheit eben noch schlimmer. Das ist das Problem, dass letztendlich immer die Interessen der Konzerne am ehesten berücksichtigt werden, sei es TTIP oder eben auch CETA. TTIP ist ja inzwischen von den meisten als tot angesehen worden. Und das ist tatsächlich ein Problem. Da müssen wir hingucken. Nachhaltig ist das alles nicht mehr. Letztendlich auf Dauer werden solche Chemiekonzerne, die da irgendwie die Großkultivierung betreiben, sowieso keine Chance haben, weil wir mit dem Erdöl irgendwann am Ende stehen werden und diese ganze Chemieindustrie eben nicht nachhaltig ist. Wenn wir irgendwann diesen Peak-Oil-Punkt überschritten haben und tatsächlich wieder darauf angewiesen sind, mit Kleinstmitteln und ohne diese Chemie Ackerbau und dergleichen zu betreiben, dann werden wir vor einem Problem stehen. Und da ist TTIP nicht geeignet, da ist die Firmenpolitik von Bayer und Monsanto nicht geeignet. Das sind Dinge, da müssen wir einfach mal drauf schauen.
Ja, vielen Dank. Und jetzt würde ich das Mikro sozusagen an den Jürgen übergeben, der am Saalmikro ist. Sag vielleicht kurz dazu, wem du die Frage stellen willst, ein oder mehrere.
Ich bin noch nicht dran.
Ach, Entschuldigung, Joachim. Natürlich bist du dran und das bei dem Thema. Selbstverständlich. Joachim, entschuldige bitte.
Ich dachte gerade, was ist hier los? Also ich versuche es ganz kurz zu machen. Ich habe mal im Landtag von Nordrhein-Westfalen zum Genmais von nicht Monsanto, sondern DuPont Chemical 1507 geredet. Das kleine Puerto Rico hat den nämlich verboten. Weil die Genmanipulation dieses Maises sorgt dafür, dass ein Gift ausgeschüttet wird, was eine bestimmte Schädlingsart, nämlich den Maiszünsler, das ist so eine Motte, so ein Schmetterling, da irgendwie umbringen will. Die Pflanze schüttet eben dieses Gift aus und irgendwie hat der Schmetterling es geschafft, dagegen resistent zu werden. Und in Puerto Rico gab es Missernten. Und dazu kommt auch noch, dass Monsanto und nicht nur Monsanto, eben auch DuPont, seine Mais- und Getreidearten auf Unfruchtbarkeit züchtet. Und ich erzähle euch jetzt mal was aus dem Irak. Und ihr solltet bitte alle an unser Grundsatzprogramm denken und daran, dass wir gegen Patente auf Lebewesen sind. Im Irak ist es nämlich so, dass der ganze Irak mittlerweile abhängig ist von Monsanto. Die Bauern, vor allen Dingen die Weizenbauern zwischen Euphrat und Tigris im Zweistromland, haben seit über 2000 Jahren unterschiedliche Weizenarten in eine Getreidesamenbank eingezahlt, um die dort miteinander kreuzen zu können. Und diese Samenbank war dummerweise in Abu Ghraib und die ist kaputt gebombt worden. Und jetzt ist der Irak auf Importe an Weizensamen angewiesen. Und er kriegt die natürlich von Monsanto. Und zwar auf eine Art und Weise, dass diese Weizensamen nicht weiter züchtbar sind, weil sie auf Unfruchtbarkeit gezüchtet sind. Und man jedes Jahr seinen neuen Sack für die Aussaat bei Monsanto kaufen muss. Und das ist genau das, was die großen Konzerne wollen. Unabhängigkeit der Bauern, Diversifikation von Lebensmitteln, unterschiedliche Arten untereinander kreuzen. Ich meine, die Iraker haben über tausende von Jahren den russischen Winterweizen gezüchtet, der jetzt in den USA Monokulturen hat. Das waren immer wieder Einkreuzungen von unterschiedlichen Arten, sodass diese Pflanze schön resistent gegen irgendwelche Schädlinge geblieben ist. Das ist alles kaputt und man muss heute diese Arten beim industriellen Produzenten, vornehmlich in den Vereinigten Staaten, kaufen. Und jetzt denkt euch noch ein Freihandelsabkommen dazu und ihr wisst, wo die Reise hingeht. Danke.
Ja, danke, Joachim. So, jetzt darf der Jürgen aber seine Frage stellen. Jürgen, bitte.
Ja, eine Frage, die vielleicht ein sehr ähnliches Thema betrifft, an alle, die sich dazu äußern wollen. Wie verhaltet ihr euch zu dem Trend, dass immer mehr kommunale Fähr- und Entsorger privatisiert werden? Und welche Gefahren stehen dahinter?
Ja, danke, Jürgen. Ihr habt die Frage gehört. Nach Zeitkonto darf die Sandra anfangen. Ich sag mal kurz euch noch, wie viel Zeit ihr jeweils habt. Die Sandra hat noch 9 Minuten. Der Hans-Jörg hat noch 7 Minuten. Der Dennis hat noch 6 Minuten, der Andreas noch 5:20 und der Joachim noch 3 Minuten. Damit darf die Sandra anfangen.
Schade, dass ich vorhin nicht länger geredet habe. Da hätte ich mir dann die Beispiele meiner Mitbewerber zunutze machen können. Ich bin dank Joachim Paul gerade aufgeklärt worden, wie das alles zusammenhängt. Danke dafür. So, jetzt nochmal die Frage, die habe ich jetzt vergessen.
Jürgen, willst du selber nochmal?
Ja, soll ich sie nochmal stellen, dann tue ich das hier. Der Trend, dass immer mehr kommunale Fähr- und Entsorgungsbetriebe privatisiert werden, birgt gewisse Gefahren. Wie steht ihr dazu?
Also hier in Krefeld hat das schon seine Ausmaße. Wir haben zum Beispiel einen Stadtteil, der mit der Müllentsorgung nicht oft genug besucht wird und so der Müll auf der Straße rumsteht. Diese Tage stand bei uns in der Zeitung, wir haben mehr Ratten in unserer Stadt als Einwohner. Ich glaube, auf jeden Einwohner kommen jetzt mittlerweile 2,5 Ratten. Dem ist das wohl geschuldet, dass bei uns sehr schnell viel Müll rumliegt. Ich bin gegen Privatisierung der Müllentsorgungsunternehmen und möchte, dass das weiterhin in staatlicher Hand weiterläuft, damit es besser läuft, vielleicht.
Ja, danke Sandra. Als nächstes der Hans-Jörg.
Ja, also das sind Bereiche, die ich mit zur lebenswichtigen und zur vitalen Infrastruktur rechne, die gehören in staatlicher Hand. Wenn du sowas privatisierst, dann erlebst du das, der Service schlechter wird und der ganze Kram teurer. Also es ist schon mal mehrfach gefragt worden, ob irgendjemand weltweit ein Beispiel kennt, wo diese Privatisierungssachen funktioniert haben, wo der Service besser wurde und das weniger Geld gekostet hat. Und es gibt niemanden, der ein Beispiel hat nennen können. Das ist dieser neoliberale Mainstream, das ist die BWLisierung von Staat und Gesellschaft und das können wir einfach nicht mehr länger mitmachen. Dem müssen wir einen Stopper und eine Riegel vorsetzen, keine Frage.
Ja, danke Hans-Jörg. Jetzt der Dennis.
Den Trend, dass immer mehr Müllentsorgung privatisiert wird. Da gibt es natürlich den großen Nachteil, wie es generell ist, wenn viele Dinge privatisiert werden. Mir fällt zum Beispiel ein, da bringe ich jetzt mal ein Beispiel aus unserer Hauptstadt in Berlin. Da gehören tatsächlich auch die öffentlichen Kloanlagen, die Müllentsorgungsunternehmen. Und dann hat man da einen Rahmenvertrag gesponnen und das soll jetzt auch in Zukunft mehr in NRW Einzug halten, hat man dort einen Rahmenvertrag gesponnen. Dass es im Zeitraum von 10, 20 Jahren so und so viele Klos geben soll. Aber der Bedarf hat sich eben wesentlich erhöht. Aber der Rahmenvertrag besorgt eben wieso, auf diesem Platz muss nur ein Klo stehen. Wäre das jetzt ein Unternehmen, beziehungsweise eben wäre das jetzt nicht privatisiert worden, dann könnte eben die Kommune oder eben das Land, Bezirk, wie auch immer, könnte dann nachsteuern und sagen, wir müssen den Bedarf weiter decken und es eben nicht nur nach dem Geld gehen, aber bei der Müllentsorgung gibt es meiner Meinung nach zum Glück sehr hohe Auflagen, was eben die Entsorgung von Müll angeht. Ich muss sogar gestehen, hier in der Region kenne ich es gar nicht anders und hier haben wir jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht, obwohl es hier eben auch sehr ländlich ist.
Ja, danke Dennis. Und als nächstes der Andreas.
Also ich bin absolut der Meinung, essentielle, lebenswichtige Infrastruktur gehört in öffentliche Hand. Dazu gehört der ÖPNV, dazu gehören Strom und Internetnetze, dazu gehört Wasser. Dazu gehört auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk zum Beispiel. Die Diskussion um die GEZ zum Beispiel, dass da irgendwie eine zusätzliche Gebühr erhoben wird, die letztendlich eigentlich eine Steuer sein müsste, die von allen getragen sind. Also alles, was letztendlich allen dient und auch wichtig ist für alle, sollte tatsächlich auch gemeinschaftlich finanziert werden. in Berlin haben wir es ja gehabt, da ist privatisiert worden, da hat dieser Berliner Wassertisch, wenn ich das richtig im Kopf habe, das unter Mühen zurückgeholt. Und wenn solche Institutionen wie TTIP oder CETA tatsächlich die Rekommunalisierung solcher Infrastrukturen verhindert, dann kann das nichts werden. In England hat man auch die Erfahrung gemacht, da hat man auch das Wassernetz zum Beispiel irgendwie privatisiert und die Qualität ist schlechter geworden. Es kann halt nicht funktionieren, wenn Gewinne erwirtschaftet werden müssen, dass man letztendlich am Ende technisch besser und trotzdem irgendwo effizienter arbeitet. Das ist ein Märchen. Das sind Dinge, die gehören einfach in öffentliche Hand. Das ist meine Überzeugung.
Ja, danke. Bevor ich jetzt den Joachim noch dran nehme, nochmal wieder der Hinweis. Der bestenfalls, der hat schon eine Menge Fragen gestellt. Die Zeitkonten der Kandidaten nähern sich so langsam dem Ende. Das heißt, liebe Zuhörer, ich würde euch, wenn ihr jetzt ans Saalmikro hüpft, während der Joachim antwortet, auch den bestenfalls noch vorziehen, falls ihr noch eine Frage stellen wollt. Jetzt der Joachim.
Ich spare jetzt einfach mal Zeit. Ich sage nur Allmende, Gemeinwohl, Atemzug 0,5 Cent. Überlegt euch bitte selber, wo das im Extrem hinführt und wo wir Piraten stehen sollten. Ich sage jetzt nichts mehr zu, ich will Zeit sparen.
Ja, alles klar, vielen Dank. Ja, damit wäre jetzt der bestenfalls am Saalmikro mit seiner nächsten Frage dran.
Ja, es tut mir leid, dass kein anderer fragt, dann opfere ich mich. Aber nee, ich finde das ja schön, dass ich viele Fragen stellen darf. Ist ja auch mal was Schönes. Ich habe noch eine Frage zu, könnt ihr mir Basisdemokratie und Delegiertensystem mal so ein bisschen ins Verhältnis setzen? Und könnt ihr mir den Stand in NRW benennen und wie das umgesetzt werden könnte, beziehungsweise ob ihr euch dafür einsetzt, es umzusetzen?
Ja, danke bestenfalls. Sandra ist dran. Du hast noch 7:57 Zeit für deine Antworten.
Also da brauche ich auch keine 7 Minuten. Ich bin natürlich für die Basisdemokratie und möchte die auch weiter fortsetzen können, weil wir haben in der Basis echt tolle Leute, die wir anhören sollten. Eine Verbindung mit den beiden, naja, ich bin nicht so der Formalfu-Typ. Und deswegen war das meine Antwort.
Ja, danke, Sandra. Als nächstes ist Dennis dran. Dennis, du hast noch 4:34.
Also Basisdemokratie und Delegierten ins Verhältnis setzen. Also für mich ist das Delegationssystem, wenn du es jetzt im klassischen Sinne meinst, also wie es die großen Parteien machen, wählt ein Kreis eine gewisse Anzahl oder eben einen Delegierten oder eine Delegierte. Und diese fahren dann eben zum Kreisparteitag, Landesparteitag, Bundesparteitag und stimmen dort ab, wie es eben ja entweder im Kreis oder eben in den Stellen ein bisschen abgestimmt wurde, bestimmt wurde oder wie sie es eben selber meinen. Wenn man das jetzt die Basisdemokratie, ja, da hatte ich mal mit dem Alios gesprochen, ich glaube, das war sogar zu PPI damals, also bei uns in der Piratenpartei ist das eigentlich so, dass jeder mitbestimmen darf. Und die Basisdemokratie bedeutet auch, ja, jeder darf mitbestimmen. Du bist nicht gefragt, wer bist du eigentlich, was kannst du eigentlich, wie lange bist du dabei, hast deine Mitgliedsbeiträge gezahlt und all solche Dinge. Sondern wenn du dich in eine AG einbringen willst, wenn du hier Mampel Fragen stellen willst, es wird nicht gefragt, ob du überhaupt Mitglied bist. Das ist vollkommen egal und das ist für mich auch so eine Versinnbildlichung der Basisdemokratie. Bei uns entscheidet nicht quasi der Status oder so weiter, wer du bist quasi. Also du kannst ein Hund sein und es weiß keiner, wie man so schön sagt. Wenn jetzt das Delegationssystem auf liquide Demokratie siehst, weiß ich nicht, vielleicht pingst du einmal kurz an, ob das so ist, aber wenn du das Delegationssystem auf liquide Demokratie siehst, da haben wir ja im April 2015 haben wir das dann endgültig in die Satzung geschrieben, beziehungsweise mit Geschäftsordnung für eine SMV, eine ständige Mitgliederversammlung. Und da laufen die Tests, aber ich muss ganz ehrlich sagen, von den Ressourcen her, die jetzt in dieser Partei frei sind und jetzt auch zu den zukünftigen Wahlkämpfen, wird das wahrscheinlich nicht vor der Wahl 2017 kommen. Bei uns im Landesverband.
Ja, danke Dennis. Ich habe leider eben gerade einen Fehler gemacht. Eigentlich wäre der Hans-Jörg dran gewesen, der hat nämlich noch 6 Minuten 3 Sekunden. Deswegen jetzt Hans-Jörg, bitte.
Ja, das macht nichts, der Hans-Jörg ist ja noch da. Also, man kann nur eins von beiden, Basisdemokratie oder Delegiertenprinzip, jedenfalls wenn man das klassische Delegiertenprinzip nimmt. Das ist auch im Parteigesetz so vorgesehen. Jeder Teilnehmer an einer Parteiversammlung, die irgendwas bestimmt, muss dasselbe Stimmrecht haben. Und das heißt, du kannst nicht Delegierte und Basis gleichzeitig machen. Du musst dich für eins von beiden entscheiden. Ich meine, dass wir ganz dringend, und wenn wir dieses Liquid Feedback wieder einschalten, ist mir egal, dass wir ganz dringend was brauchen, womit wir dem Umstand abhelfen können, dass bei uns die Zeit- und Geldelite entscheidet. Ich war auf dem letzten Bundesparteitag, da waren so 300 Piraten. Und ich kann dir sagen, da sind eine ganze Menge Piraten irgendwo im Land verstreut, die sich das einfach nicht leisten können. Die haben die Zeit nicht oder das Geld nicht, um dahin zu fahren. Das heißt, das ist keine Basisdemokratie, was wir da durchführen. Und dem muss dringend Abhilfe geschaffen werden, aber ich bin nicht informiert über den Stand der Dinge und wann wir damit rechnen können, dass jetzt endlich eine SMV oder ein B oder was auch immer bei uns eingeführt wird. Das ist seit 2009 ein Thema bei uns und wir hatten mal das Liquid Feedback, also als Testballon gestartet. Das war ja in Bingen, wo das beschlossen wurde, und es wurde beschlossen, es soll ein Jahr laufen, es soll getestet werden und es wurde nie evaluiert, es lief dann einfach immer weiter, bis es irgendwann mal abgeschaltet wurde. Und das ist sehr schade und wir brauchen dringend was, damit wir unserem eigenen Anspruch der Basisdemokratie auch gerecht werden.
Ja, danke Hans-Jörg. Wieder so eine Frage, wo ich am liebsten selber antworten würde auch. Aber das darf ich ja nicht. Deswegen ist jetzt der Andreas dran, der noch 3 Minuten 55 Sekunden hat.
Ah, darf ich noch mal ganz kurz?
Ja, klar.
Ich hatte ja gesagt, Basisdemokratie oder Delegiertenprinzip, wenn man das klassische Delegiertenprinzip nimmt. Bei dem Konzept der Liquid Democracy ist es so, dass man seine Delegation ständig ändern kann. Da ist die Sache dann noch ein bisschen anders. Aber also das könnte man überlegen, ob man das in so eine ständige Mitgliederversammlung oder in eine Bio, so ähnlich wie wir das beim Liquid Feedback auch hatten, einführt. Das Problem sind dann halt, dass es Superdelegierte geben kann, die mit einem Klick praktisch dann, also ich war zeitweise Superdelegierter im Liquid Feedback im Umweltbereich und konnte mit einem Klick also entscheiden, ob ein Antrag angenommen wird oder nicht. Das finde ich ein bisschen unglücklich. Da müsste noch irgendwie eine Sperre eingebaut werden.
Ja, danke Hans-Jörg. Und jetzt der Andreas mit noch 3 Minuten 55 Antwortzeit.
Okay, also Basisdemokratie ist natürlich ein Träumchen. Hätte ich auch gern, dass jeder irgendwo tatsächlich seine Meinung dazu äußern muss, wenn irgendwelche Entscheidungen anstehen, damit man wirklich ein Gesamtbild hat. Basisdemokratie hängt aber eben auch an vielen Dingen und hakt auch an vielen Dingen. Und das tut sie schon bei uns in der Partei, die sich das auf die Fahne schreibt. Das ist zum einen der Knackpunkt der Beteiligung. Es ist nicht jeder in der Lage und nicht jeder willens. Und wir sind auch mit vielen Dingen im Leben, im Alltäglichen so beschäftigt, dass wir gar nicht, selbst wenn wir wollen, uns so damit beschäftigen könnten. Das ist das eine Problem. Ich sag mal, wenn du dich dazu äußern kannst, ist das gut. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Das zweite Problem ist die politische Realität im Landtag, worüber wir ja gerade eigentlich diskutieren, selber. Da kommt noch die Mandatsfreiheit dazu. Inwiefern tatsächlich in unserem jetzigen System basisdemokratische Entscheidungen tatsächlich im Landtag umgesetzt würden, ist noch eine andere Frage, weil dann kommt plötzlich die subjektive Sicht des einzelnen Abgeordneten da rein, die dem völlig entgegensteht. Da sind wir noch weit von entfernt. Der Faden vorhin, den ich verloren habe, ging, glaube ich, in die Richtung außerdem. Wir haben bei uns in der Partei tatsächlich schon das Problem, wir sind aber nicht wirklich repräsentativ. Wenn man das tatsächlich auf ganz breite Beine stellen wollte, wird es halt schwierig. Man müsste den Leuten die Ressourcen schaffen, tatsächlich sich damit auseinanderzusetzen. Das ist zum einen die zeitliche Ressource, damit man tatsächlich überhaupt schaffen kann, sich dazu eine Meinung zu bilden. Es ist zum anderen tatsächlich aber auch eine Informationsressource, inwiefern die Leute die Möglichkeit haben, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Also wir hadern ja zum Beispiel viel mit der Presse, die tatsächlich nicht ganz unbeeinflusst und ohne eigene Intention berichtet. Solange die Leute nicht an Informationen kommen, die tatsächlich relativ unbeeinflusst und neutral ihnen überhaupt ermöglichen, Entscheidungen zu treffen, wird es immer schwierig. Ein Wunschtraum ist es natürlich allemal. Wünschenswert wäre es, allemal besser als ein Delegiertensystem, das vor allen Dingen in der Art und Weise, wie Parteien jetzt funktionieren, eigentlich eher Hierarchien unterworfen sind als tatsächlich der freien Entscheidung. Insofern erstmal meine Einschätzung dazu. Ein Wunschtraum wäre es auf jeden Fall, aber es gibt eine Menge Haken und Ösen.
Ja, danke. Und als nächstes der Joachim. Du hast insgesamt noch 2 Minuten 42. 42.
Wie viel?
2 Minuten 42.
Fass dich kurz.
Okay, ich versuche es kurz zu machen. Ganz einfach. Ich habe die innerparteiliche Demokratie massiv beeinflusst. Und zwar beim ABBT in Halle. Ich habe nämlich einen Bus mitfinanziert, der Parteimitglieder aus NRW nach Halle rübergekarrt hat. Ich sage das jetzt mal einfach so. Das ist aber auch so. Wir sind, und da hat der Lauer leider recht, so wenig ich ihn mag, aber er hat da recht, wir sind eine Omnibusdemokratie in der Partei. Und was das Delegiertensystem angeht, sollte man wirklich mal überlegen, ob wir nicht Parteimitglieder ganz einfach generell zu Delegierten machen und denen auch die Antwort bezahlen, dann rückspenden, wie auch immer. Muss man angucken. Der Punkt ist der. Ergebnisse bei uns auf Parteitagsbeschlüssen hängen immer davon ab, wo der Parteitag stattfindet. Ist er im Süden, ist es mehr liberal, ist er im Norden, ist es mehr, ja, ihr würdet vielleicht sagen links, ich finde das ja scheiße, aber das ist einfach alles doof. Und das darf einfach so nicht sein. Wir müssen uns da was Neues überlegen. So wie es jetzt läuft, geht es nicht weiter und wir brauchen dringend ein Update.
Ja, danke. Damit, wenn ich jetzt keinen übersehen habe, wären wir mit dieser Runde wieder durch. Und jetzt habe ich die Mirake als nächstes.
Ja, ist zwar etwas schade, wenn immer nur die gleichen Fragen. Ich frage mal zur Familienpolitik. Was haltet ihr von der Idee mit dem Wahlrecht ab Geburt?
Okay, ja, vielen Dank für deine Frage. Anfangen darf wieder die Sandra, die hat noch 7 Minuten 32 Sekunden.
Das wird ja wieder eine kurze und knappe Antwort. Natürlich bin ich dafür, weil die Piratenpartei auf dem letzten Landesparteitag das auch so abgestimmt hat. Im Landtag war natürlich auch dieses Thema Kinder- und Jugend. Bereich einzuführen und leider sind die Piraten damit nicht durchgekommen. Ich finde es wichtig, dass die Jugend und die Kinder mitbestimmen können, weil die Kohorte der älteren Menschen immer größer wird und die nachher die Politik in Deutschland bestimmen. Und deshalb ist das für uns wichtig, dass Kinder und Jugendliche mitbestimmen dürfen, welche Politik im Lande gefahren wird.
Ja, danke Sandra. Als nächstes der Hans-Jörg, der noch 3 Minuten 47 auf der Uhr hat.
Ich halte davon gar nichts. Das Wahlrecht kannst du nur Leuten geben, die es auch ausüben können. Also ab Geburt geht das nicht. Es sei denn, du delegierst die Eltern. Dann müssen die Eltern sich aber einig sein. Und da scheitert das schon wieder. Wir hatten mal ein Wahlrecht ab 21, das ist dann auf 18 runtergesetzt worden. Mittlerweile haben wir Wahlrecht auf kommunaler Ebene für 16-Jährige. Also man kann da sicherlich über die Altersgrenze reden. Aber ab Geburt halte ich für Unsinn.
Ja, danke, Hans-Jörg. Dann der Dennis, der noch 2 Minuten 43 auf der Uhr hat.
Oh. Okay, so, ich bin dafür. Also genauso wie wir ein Modell anstreben, das ist zum Beispiel das BGE, auch ab 0 Jahren und damit andere Sozialleistungen rauskommen, Kindergeld und so weiter, das ist zum Beispiel auch ein Modell, aber ich bin auch dafür, dass das Wahlrecht tatsächlich ab Geburt zugesprochen wird. Hans-Jörg sagte gerade, wählen soll, oder das Wahlrecht soll nur der haben, der es ausüben kann. 14-Jährige können es auch und haben es trotzdem nicht, und das finde ich sehr schade. Und die Sache ist da, dass man dann sehr schnell in eine Diskussion verfällt, wo wird jetzt die Grenze gezogen?
Ja, danke. Ich glaube, ich sollte irgendwann nochmal kandidieren. Das sind gerade so spannende Fragen, da würde ich überall gerne was sagen. Jetzt ist der Joachim dran, der noch 1:28 auf der Uhr hat.
Ja, ihr müsst mich ja nicht wählen auf die Landesliste. Ich finde Wahlrecht ab Geburt absolut scheiße. Auf Deutsch gesagt, die Psychologie sagt, Urteilsfähigkeit entwickelt sich ab dem 12. Lebensjahr. Und vorher, man kann darüber reden, ob man die theoretischen Stimmen der Kinder den Eltern übergibt. Aber alles andere ist Pillepalle, Leute. Tut mir leid, ich finde es scheiße.
Ja, danke für das deutliche Statement. Jetzt der Andreas, der noch, lass mich gucken, 43 Sekunden hat.
Ja, kann man so sehen, kann man auch anders sehen. Was statistisch das mittlere, also was das mittlere Ergebnis ist, ab wann man das entscheiden kann, das mag sein. Letztendlich habe ich aber gemerkt, dass gerade irgendwie Teenager sich oft wesentlich idealistischer mit Dingen auseinandersetzen und neutraler und tatsächlich objektiver irgendwo vorstellen können, was ist gut, was ist richtig und ihre Entscheidungen da treffen. Ich bin absolut dafür. Letztendlich eine Grenze ziehen kann man eh nicht. Es ist ja auch so. Es ist ja auch so vorgesehen, dass es letztendlich auch eine Willensbekundung geben muss, dass diejenigen sagen, ich möchte wählen. Ich halte es für eine gute Sache.
Ja, danke Andreas. Du bist 5 Sekunden drüber, aber ansonsten war es eine Punktlandung. Damit ist bei dir jetzt sozusagen als ersten Kandidaten das Zeitkonto aufgebraucht.
Ich hätte noch mehr sagen können.
Das denke ich mir. So, erfreulicherweise haben wir den Jürgen nochmal am Saalmikrofon mit einer Frage.
Ja, ich wollte eigentlich wissen, in letzter Zeit wurden durch das Land und den Bund immer mehr Aufgaben an die Kommunen übertragen. Wie seht ihr da das Problem der auskömmlichen Finanzierung?
Ja, vielen Dank. Als erstes darf Sandra wieder. Du hast noch 6:53.
Ich fasse es nicht. Soll ich euch anderen was abgeben? Ja, die kommunale Finanzierung, also hier in Krefeld, wir sind im Nothaushalt und die Flüchtlingsarbeit fällt uns sehr schwer, weil wir eigentlich nicht genug Gelder vom Land bzw. vom Bund zugesprochen bekommen für diese Arbeiten, die da noch auf uns zukommen. Wir müssen Wohnungen bauen, wir müssen Kindergärten bauen, wir müssen unsere Schulen sanieren, wir brauchen mehr Lehrer, dazu fehlt uns das Geld. Und ich wäre dafür, dass die Finanzierung der Kommunen besser gestaltet werden muss.
Ja, danke Sandra. Und als nächstes Dennis, der noch 2:08 hat.
Oh. Ja, da müssen wir auch auf die, wie war das, auf das Konnexitätsgesetz achten, beziehungsweise auf die Konnexität achten, dass wenn das Land an die Kommunen immer mehr Aufgaben verteilt, dass es dementsprechend auch vergütet wird, beziehungsweise eben auch, dass dann die Gelder fließen. Und wir Piraten sind da ja auch für, dass wir die Konnexität eben auch bis zum, seit jeher, also seit 1900 quasi überprüfen, welche Aufgaben denn auch in der Vergangenheit an die Kommunen geflossen sind, um dort wieder einen Ausgleich zu schaffen. Weil so wie es aktuell ist, dass Kommunen immer mehr Aufgaben erhalten oder bekommen oder aufdiktiert bekommen, wird es nicht mehr funktionieren. Die Kommunen bluten da aus, wie man so schön sagt.
Ja, danke. Und ich habe jetzt gerade schon wieder denselben Fehler wie eben gemacht. Eigentlich wäre der Hans-Jörg dran gewesen. Deswegen, Hans-Jörg, bitte, du hast 3:22 noch Zeit.
Ja, also ich gehe da auch aufs Konnexitätsprinzip. Das ist ein Verfassungsprinzip. Das ist auch wichtig für die Selbstverwaltung der Kommunen, die ja auch ein Verfassungsprinzip ist, für die nahe Demokratie, dass die das machen können, dass sie das Geld dafür haben. Und wer da irgendwas auf die Kommunen abwälzt, Land, Bund, vielleicht sogar die EU, der muss das bezahlen. Das ist einfach eine Verpflichtung, die steht so im Grundgesetz. Und wenn wir das schaffen, das durchzusetzen, dass das eingehalten wird, dann glaube ich, ist schon mal viel gewonnen. Und wenn das noch nicht reichen sollte, dann muss man halt weitersehen. Aber erstmal das, was wirklich verpflichtend schon festgelegt ist, auch wirklich durchführen.
Ja, danke Hans-Jörg. Und jetzt Joachim, du hast noch 1 Minute 5.
Welche Frage?
Die Frage war, wenn ich das richtig wiedergebe, dass immer mehr Aufgaben vom Bund und Land auf die Kommunen übertragen werden.
Okay, und die Finanzierung. Alles klar. Ja, man kann jede Menge Aufgaben auf die Kommunen übertragen. Sie müssen dann nur selber entscheiden dürfen und müssen die Mittel haben. Also eine Demokratie auf allen Ebenen heißt ja, dass in den Kommunen entschieden wird. Und wenn ich immer dieses Gelaber und Geblubber und Gesülze über Bürgerhaushalte höre, ja, der Haushalt des Landes von Nordrhein-Westfalen mit über 65 Milliarden Euro ist ein Bürgerhaushalt, worüber alle zu entscheiden haben. Und wenn wir uns das nicht klar machen, Beteiligung, demokratische Beteiligung auf allen Ebenen, ob in der Kommune, in der Firma oder im Land, dann können wir unsere schöne Teilhabeidee, können wir uns auch an die Backe schmieren. Weil das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das heißt für mich demokratische Entscheidung. Und die fängt in der Kommune an.
Ja, danke Joachim. Das war fast eine Punktlandung. Du hast gleich nochmal 7 Sekunden und 25 Hundertstel.
Die kann ich noch verbrauchen.
Bitte.
Nicht jetzt.
Okay, dann gleich. So, dann habe ich noch einmal den Bestenfalls am Mikro.
Ja, danke schön. Ja, ich habe da heute eine Mail gelesen über irgendeine Liste, wo das finanzielle Problem der Partei und damit auch die Wirkungsmöglichkeit darin gelegen hätte, dass Amtsträger nicht genug Geld in die Partei reingeschmissen hätten. Seht ihr das auch so? Also alternativ hätte ich noch eine halbe Frage. Nordrhein-Westfalen, Atomenergie, Dinger sind abgeschaltet. Wie sieht's aus mit dem Verursacherprinzip und wie schätzt ihr es ein, wie man es umsetzen kann und wie lange muss man eigentlich sich darum kümmern? Danke.
Okay, also das waren ja doch durchaus zwei Fragen. Also die eine Frage war, wie sieht es aus mit der Finanzierung der Partei durch Mandatsträger und ob das Wohl der Piratenpartei daran hängt, und das andere Verursacherprinzip, Kernausstieg. Nach der Zeit hat Sandra mit 6 Minuten 12 als erstes das Wort.
Okay, Parteienfinanzierung. Mir tut das sehr leid, dass wir da so ziemlich am Abgrund stehen, so wie ich gelesen habe im Bund. Ich weiß nicht, ob es da in NRW unbedingt besser aussieht. Ich denke nicht. Natürlich würde ich von dem Geld was abgeben, was viele Mandatsträger des Landtages jetzt auch machen. So viel ich weiß, zum Beispiel der Joachim Paul unterstützt das Büro in Neuss und solche Sachen. Ich finde das gut und
Liebe Sandra, mir hat man vorgeworfen, und die Frage war von Fledi, dass ich nicht in dieser Spendenliste stehe, weil ich Trommel vergessen habe, mich da einzutragen. Ich würde gern auch noch ein bisschen Zeit haben, um darauf detaillierter zu antworten. Und ich verspreche euch, ich gebe euch eine sehr deutliche Antwort. Ob ihr mich da noch lieb habt, ist eine andere Frage.
Jetzt hast du dein Zeitkonto aufgebraucht, Joachim. Sandra, bitteschön.
Also ich habe nichts anderes gehört, Joachim. Ich war ja schon öfter bei euch im Neusser Büro. Die andere Frage war Verursacherprinzip. Klar müssen die zahlen. Punkt.
Ja, danke Sandra. Und dann ist der Hans-Jörg jetzt dran. Du hast noch 2 Minuten 49 und das bei dem Thema.
Ich war gerade in der Küche, um mir ein Glas Wasser zu holen. Könnt ihr die Frage wiederholen?
Ja, klar. Es waren im Prinzip zwei Fragen. Die eine Frage war, ob ein Grund für den die Probleme der Piratenpartei ist, dass die Mandatsträger zu wenig Geld in die Partei geschossen haben. Und die zweite Frage war, wie die Kandidaten beim Atomausstieg zum Verursacherprinzip stehen.
Ja, also Verursacherprinzip, ganz klar, natürlich gilt das, das gilt überall, das muss auch da gelten. Wir haben gar nicht so viele Mandatsträger, die Geld reinschießen könnten, dass das unsere Finanzprobleme beheben könnte. Was die Einzelnen gegeben haben, weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht mal genau, was ich selber gegeben habe. Ich weiß auch nichts von der Spendenliste. Ich habe vor der Landtagswahl gesagt, dass ich Geld spenden werde für die Partei, für verschiedene Projekte, aber auch für Dinge außerhalb der Partei. Und das habe ich getan. Ohne das jetzt im Detail aufführen zu können. Da müsste ich echt meine Kontoauszüge durchgucken. Ich habe auch viel mal so aus dem Portemonnaie direkt rausgespendet, wenn ich im Hambacher Forst bin. Dann haue ich den Wiesenbesetzer nochmal einen 50er mit in die Spendendose oder sowas. Alles. Da habe ich echt keinen Überblick drüber. Der größte Brocken, den ich auf einmal gespendet habe, waren 1000 Euro für Vogelschutzcamp auf Malta. Das Vogelschutzcamp hätte um ein Haar nicht stattfinden können. Und da habe ich denen mal 1000 Euro gespendet. Also wie gesagt, ich spende was, aber ich spende nicht nur für die Partei. Und unsere Parteienfinanzierung liegt nicht an ein paar Mandatträgern, die wir haben. Die liegt daran, dass wir generell zu wenig Beitragszahler haben. Also wir haben Mitglieder, die nicht zahlen. Und dass wir zu wenig Spenden akquirieren. Das ist unser Hauptproblem da.
Ja, danke ans Jörg. Und jetzt noch der Dennis, der noch 1 Minute 26 auf der Uhr hat.
Also die Atomkraft war jetzt das Verursacherprinzip.
Genau.
Ja, sehe ich ähnlich. Also wenn, das wurde schon so dermaßen groß durch Steuergeldern subventioniert und finanziert, da jetzt noch irgendwie auf den Müll, da sollten Steuerzahler nicht sitzen bleiben. Jetzt aber zu den Mandatsträgerabgabe. Ich glaube, darauf ist das gemünzt. Nein, die Mandatsträgerabgabe, dass wir sie nicht haben, ist nicht daran schuld, dass wir irgendwie die Parteienfinanzierung nicht ausgeschöpft hätten. Wir haben nur tatsächlich, ich glaube, schätzungsweise von 2-3%, da müsste ich den Schatzmeister fragen. Also hätten wir ein Wahlergebnis von 2-3% erreicht in NRW, nur so groß haben wir eben die Parteienfinanzierung ausgeschöpft. Daran ist nicht die Mandatsträgerabgabe. Es gibt tatsächlich die Forderung einzelner Mandatsträger, dass wir im Vorstand eine Liste veröffentlichen, um zu sehen oder damit jeder sehen kann, wie viel welcher Mandatsträger gespendet hat. Da bin ich dagegen, das ist ein Pranger. Und tatsächlich finde ich das immer ganz interessant, wenn dann Mandatsträger so etwas fordern, dass sie im Glauben sind, dass sie nicht ganz unten auf der Liste stehen. Selber zu meiner eigenen Spende, ich glaube, das zählt da auch mit rein. Ich habe 2015... habe ich 2.400 Euro als Vorstand eben in diese Partei investiert, ja, in den Landesverband investiert, durch Sachmittel eben, aber auch tatsächlich durch geldliche Spenden und so weiter. Das würde ich natürlich auch als Mandatsträger weiterpflegen.
Ja, danke, Dennis. Du hast jetzt noch 4 Sekunden auf der Uhr, Sandra noch 5 Minuten 16, Hans-Jörg noch 1,25 und wir haben Miraki am Saalmikro mit noch einer weiteren Frage.
Ja, eine ganz einfache Frage. Was haltet ihr von aktiver Sterbehilfe?
Ja, danke. Da ist die Sandra jetzt zuerst dran. Sandra, bitte.
Endlich mal eine Frage, die sich so an meinen Wissensbereich anlehnt. Aktive Sterbehilfe wird ausgeführt in Holland und in der Schweiz und viele Menschen reisen dorthin. Hier in Deutschland ist Sterben und Tod ein Tabuthema. Das müssten wir erstmal sowieso ein bisschen mehr nach vorne bringen, dass sich die Leute auch damit beschäftigen. Über Sterben und Tod reden die Leute nicht gerne und schon gar nicht über Sterbehilfe. Und ich fände es gut, wenn wir als Piraten da das Thema mal anstoßen würden.
Ja, danke Sandra. Und dann jetzt der Hans-Jörg, der noch 1,25 Zeit hat.
Ich bin strikt gegen aktive Sterbehilfe. Also ich habe das Problem selber am Hals gehabt, als mein Vater im Sterben lag, nach einem zweiten Schlaganfall, Hirntod. Da war uns klar, dass wir das nicht wollen. Das Problem ist, du kommst schnell in einen Bereich rein, wo aus dem Recht, das vielleicht ein Angehöriger entscheiden oder auch der Patient selber durch eine Willenserklärung vor seinem Tod abgegeben, dass du dann in eine Diskussion kommst, ob es nicht auch eine Verpflichtung dazu gibt. Das wird die Folge sein. Gerade solange du Neoliberale auf der Welt frei rumlaufen hast, wird diese Frage ganz schnell auftauchen, sobald du da einmal die Tür öffnest. Deshalb bin ich strikt dagegen. Das führt dann zu Euthanasie und zu den Diskussionen über wertes und unwertes Leben. Und das will ich nicht. Das diskutiere ich überhaupt nicht. Das kommt überhaupt nicht in die Tüte.
Ja, danke Hans-Jörg. Dennis, du hast noch 5 Sekunden. Ich würde dir auch 2-3 Sekunden mehr einräumen oder du sagst, dass du die Zeit vielleicht auch noch für was anderes benutzen möchtest bei so einem Thema.
Das ist zu groß.
Okay. Kann ich verstehen. Gut, jetzt muss ich nix. Bitte, was war das?
Ich habe nix.
Nee, du hast deine Zeit leider schon aufgebraucht, genau wie der Andreas.
Das heißt, bei der AV, der Nick hat sich zur Sterbehilfe nicht geäußert. Hat er keine Meinung zu, oder was?
Die Frage kann dir dann ja auch noch gestellt werden, aber wir haben ja die Zeitkonten schon eingeführt, damit jeder die gleiche Zeit und Gelegenheit hat, sich hier in dem Rahmen zu äußern.
Okay, akzeptiert.
Okay, alles klar. Gut, damit wären wir dann sozusagen bei der nächsten Fragerunde. Ich habe den Jürgen nochmal am Telefon, hätte ich fast gesagt, am Saalmikro.
Ja, ich missbrauche das mal kurz. Ich habe gerade gehört, es gibt da gerüchteweise irgendwelche Verlautbarungen über die finanzielle Situation der Partei. Man möge doch auf meine Arbeit vertrauen und den nächsten Landesparteitag abwarten, auf dem dann der Kassenprüferbericht vorgelegt wird.
Okay, vielen Dank, aber wir sollten doch hier das Saalmikro für Fragen nutzen. Wir nehmen das ja hier auch auf. Deswegen hast du auch eine Frage, Jürgen, oder war das jetzt nur dieses Statement?
Ich wollte einfach verhindern, dass da falsche Eindrücke erweckt werden.
Okay, also du hast keine Frage. Da ich sonst keinen weiteren Fragenden mehr am Saalmikro sehe, würde ich jetzt noch an die verbleibenden Kandidaten, Hans-Jörg, Sandra und Dennis, die noch ein bisschen Zeit haben, eine Frage aus dem Pad stellen. Und zwar, wie stark ist deine Mitarbeit am digitalen Kompass? Wenn du noch nicht am digitalen Kompass mitarbeitest, warum nicht? Und Sandra darf anfangen. 4:40 hast du noch.
Mensch, endlich dieser Fragenkatalog. Da habe ich mich nämlich ein bisschen vorbereitet. Der digitale Kompass ist gut und wichtig für die Zukunft in NRW. Gehört für mich auch zum Thema Industrie 4.0. Ich bin kein Computerfreak, freue mich über jedes Tool, was ich für die Piratenpartei entdecke und auch nutzen kann. Das Piratenwiki zum Beispiel beherrsche ich immer noch nicht. Ich habe also nicht am digitalen Kompass mitgearbeitet, aber mich interessiert das natürlich, was unsere Computerfreaks dazu ausarbeiten, und ich freue mich, mehr davon lesen zu können.
Ja, danke, Sandra. Dann hätte ich noch den Hans-Jörg, der noch 36 Sekunden auf der Uhr hat.
Okay, also ich habe bisher nicht mitgearbeitet. Ich habe noch nicht den richtigen Punkt gefunden, wo ich einhaken kann. Das kann sich aber natürlich jederzeit ändern. Das hoffe ich auch, dass es das tun wird.
Ja, danke. Und Dennis, willst du noch kurz was dazu sagen?
Habe kurz im Mumble mitgearbeitet, zweimal, und habe es auch schon ein Interview an die Zeitung gegeben.
Vielen Dank, Punktlandung. Gut, wie ich sehe, haben wir keine weiteren Fragen mehr am Saalmikro, haben aber noch zwei Kandidaten, den Hans-Jörg und die Sandra, mit noch etwas Zeit. Ich würde daher noch eine weitere Frage aus dem Wiki stellen. Und zwar, wenn der Fall eintritt, dass du aus der Fraktion austrittst, unter welchen Umständen gibst du dein Mandat dann ab? Sandra.
Also ich habe bis jetzt immer verfolgen können, dass die Menschen ihr Mandat nicht zurückgegeben haben. Und ich kenne ehrlich gesagt auch die Modalitäten dazu nicht. Wenn ich die wissen und kennen würde, würde ich die natürlich durchführen und das Mandat der Piratenpartei zurückgeben.
Ja, vielen Dank, Sandra. Und Hans-Jörg?
Ich habe eine ziemlich hohe Frustrationstoleranz und bin bisher aus dieser Fraktion, die wir jetzt haben, nicht ausgetreten, und ich kann auch nicht sehen, dass ich aus einer anderen Fraktion austreten würde. Das ist so eine hypothetische Frage, die kann ich nicht beantworten. Nach meinem Gewissen handeln kann bedeuten, dass ich das Mandat behalte, oder es kann bedeuten, dass ich es abgebe. Das kann ich aber jetzt nicht beantworten, definitiv nicht.
Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich die Mirake nochmal am Saalmikro.
Ja, ich habe nur eine Frage an den Hans-Jörg. An was hast du zuletzt gearbeitet im Landtag?
Ja, Hans-Jörg, bitte.
Kleine Anfragen gestellt zum Thema Naturschutz und Atompolitik. Ja, gut, ich habe natürlich auch eine Rede gehalten jetzt zur Energiepolitik im letzten Plenum. Die habe ich auch ausgearbeitet. Meine Reden schreibe ich selber.
Ja, vielen Dank. Damit hat auch Hans-Jörg sein Zeitpensum aufgebraucht. Damit bleibt noch Sandra, die noch 3 Minuten Antwortzeit hat. Wenn ihr der Sandra noch eine Frage stellen wollt, kommt doch bitte noch kurz ans Saalmikrofon hoch. Ansonsten stelle ich jetzt noch mal eine Frage aus dem Pad. In welchen Ausschuss würdest du gehen, wenn du die freie Wahl hättest?
Alles rund um Senioren- und Gesundheitspolitik. Familienpolitik würde ich auch noch mit reinnehmen, weil das in vielen Landtagen und ich glaube im Bundestag auch zusammengelegt ist. Teilweise, nicht alles. Alle sozialen Themen eigentlich, also alle Ausschüsse, die sich mit sozialen Themen beschäftigen, wie Flüchtlingspolitik, Schulpolitik gehört für mich auch dazu. Ja, das war meine Antwort dazu.
Da du noch etwas Zeit hast, würde ich... Miraki nochmal.
Ja, Sandra, du sagtest, du bist auch in der Flüchtlingshilfe aktiv. Was hältst du denn davon, wie derzeit mit minderjährigen Ehefrauen umgegangen wird?
Da habe ich noch nichts Negatives in Krefeld zu erfahren bekommen. Wir haben hier eine extra Einrichtung für nicht begleitete junge Flüchtlinge, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben. Das läuft bei uns sehr gut. Diese negative Sache habe ich wirklich noch nicht mitgekriegt. Die müssten natürlich mehr geschützt werden. Und wenn die in solchen Hallen untergebracht sind, so wie es bei uns war, müssen die so schnell wie möglich da raus.
Ja, vielen Dank. Du hast immer noch ein bisschen Zeit, 2 Minuten. Dann mache ich nochmal den Zufallsgenerator über das Fragenpad. Bei einem Interessenkonflikt zwischen deiner Kommune und dem Land, für was würdest du dich entscheiden und warum?
Also die Frage habe ich mir sehr gut angeschaut und auch was dazu geschrieben. Also ich würde versuchen, zwischen der Kommune und dem Land zu vermitteln, so dass man zumindest auf den kleinsten gemeinsamen Nenner kommt, um diesen Interessenkonflikt nicht zu groß werden zu lassen.
Ja, vielen Dank. Du hast immer noch ein bisschen Zeit. Und dann würde ich eine weitere Frage aus dem Pad stellen. Und zwar sind wir, ich nehme an, die Piratenpartei, oder die Piraten, deiner Meinung nach eine Partei oder eine Bewegung oder beides?
Hier in Deutschland sind wir eine Partei, weltweit sind wir eine Bewegung.
Ja, du hast immer noch ein bisschen Zeit, also muss ich nochmal den Zufallsgenerator laufen lassen. Bernie Sanders hat ja was in den USA geschafft, was wir alle gerne für uns verbuchen würden. Millionen von Jugendlichen bis jungen Menschen politisiert. Wie erklärst du dir das, dass ihm das gelungen ist?
Er macht reale Sozialpolitik. Aus diesem Grund ist ihm das gelungen, die jungen Leute auf seine Seite zu ziehen. Vor allen Dingen, wenn es um Bildung und sowas geht.
Okay, alles klar. Damit wären wir jetzt mit allen Kandidaten durch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier ins Mumble zu kommen und euch den Fragen zu stellen. Ich hoffe, das war für die Zuhörer oder diejenigen, die sich das noch anhören werden. Wir werden das wieder auf der Seite mit den Kandidaten, wo ihr euch auch eingetragen habt im Wiki, veröffentlichen. Das wird der Dennis dann machen. Mir bleibt dann nur, euch noch einen schönen Abend zu wünschen und viel Erfolg bei der Aufstellungsversammlung. Danke und tschüss.
Vielen Dank.
Dankeschön.